Liegen alle falsch? Schimpansen fressen Fleisch und Obst und sterben für Honig. Das habe ich nicht gehört. Ich habe es in einem Naturfilm über Schimpansen gesehen und dann habe ich gelesen, dass dies tatsächlich ihre Ernährung ist. Das Hock-Gesetz funktioniert hier perfekt. Ja, alle liegen falsch. Ich komme zu anderen Schlussfolgerungen, aber für Ali und die Familie haben sie wie verrückt funktioniert. Wenn Sie wissen möchten, warum Gemüse Müll ist, beruhigen Sie sich und lesen oder hören Sie bis zum Ende. Ein enger Freund sagte mir, dass ich vielleicht 120 Jahre alt werde, aber er hat heute viel mehr Spaß an mir. Ich habe nicht geantwortet, weil mich dieser Streit genervt hat, das gebe ich zu. Er kam nicht auf die Idee. Die Idee besteht nicht darin, 120 Jahre alt zu werden. Die Idee besteht darin, sich jederzeit großartig zu fühlen, maximale Energie und Konzentration zu erreichen, ohne Ärzte oder den ganzen Ballast, der uns mit einer westlichen Ernährung überwältigt, und uns heute wie eine Hülle zu fühlen und nicht mehr Alter 90. Und warum liegen alle falsch? Denn es gibt einen Weg zu einer geeigneten Ernährung, und zwar durch Evolution und Anthropologie unter massivem Einsatz von Logik, D.H., freiem Denken. Es geht darum, den Weg zu wählen und nicht um Weisheit. Alles, was wir gehört haben oder womit wir aufgewachsen sind, muss ignoriert werden. Es ist sehr schwierig und nur wenige schaffen es. Es fällt mir leicht, weil es für mich selbstverständlich ist, frei zu denken. Ernährung allein durch Biologie oder Wissenschaft zu verstehen, führt in eine Sackgasse. War es vor einigen Jahren noch schwierig, konzentrierte und verlässliche Informationen zum Thema Ernährung zu erhalten? Ist dies heute mit Hilfe von Google, ChatGPT, Audible und Amazon Books möglich. Die meisten Diäten zeigen eine Verbesserung, weil sie auf verarbeitete Lebensmittel verzichten, aber das reicht nicht aus. Das Problem ist, dass die Wiederernährung durch die Nahrung, die wir essen, manchmal Jahrzehnte dauert und es dann schwer zu verstehen ist, was sie verursacht hat. Diese Vergiftung vollzieht sich sehr langsam. Wunder. Das große Wunder, das sich der Logik entzieht, sind Giftstoffe, die hauptsächlich in Gemüse, Wurzeln, Blättern, Körnern, Samen, Gemüse und Samen, aber auch in unreifen oder nicht für den Menschen geeigneten Früchten vorkommen. Pflanzen wollen nicht, dass wir sie fressen. Sie unterscheiden sich von Tieren, die rennen können. Um dies zu verhindern, sind Gifte. Die meisten Giftstoffe befinden sich in der Schale, den Kernen und den Samen. Durch das Kauen von Obst- und Gemüsesamen werden die Giftstoffe freigesetzt. Die Frucht möchte, dass man sie isst, aber nicht, dass die Samen durch das Kauen zerstört werden. Beim Kauen einer Mandel wird beispielsweise etwas Cyanid freigesetzt. Die Pflanze speichert Cyanid in einer inaktiven Form, die als cyanogenes Glykosid bezeichnet wird. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein Zuckermolekül, an das über eine Dreifachbindung zwischen Kohlenstoff und Stickstoff eine Cyanidgruppe gebunden ist. Dieses Glykosid wird in einem von dem Enzym, das es aktiviert, getrennten Fach gespeichert. Wenn ein Insekt oder ein anderes Tier an der Pflanze kaut, werden die Zellen zerkleinert und die beiden Chemikalien vermischen sich. Das Enzym spaltet dann das Cyanid vom Zucker ab und setzt die giftige Verbindung frei. Dieser Vorgang ähnelt dem Zerbrechen eines Leuchtstabs, um die Chemikalien zu vermischen, die ihn zum Leuchten bringen. Anhand der Samenarten lässt sich daher nachvollziehen, an welche Tiere sich die Fruchtart im Laufe der Evolution angepasst hat. Die Samen von Blaubeeren und Co., bei denen es sich um kleine Samen handelt, sind ganz offensichtlich für Vögel bestimmt. Da der Mensch sie zerkaut, werden die Samen zerstört. Und daraus ist klar, dass Avocados gut für uns sind, weil ihre Samen groß sind und die Schale ist klar, und dann können sie leicht darauf verzichten, sie zu essen. Die meisten Menschen leiden an einer Stoffwechselerkrankung, die geheilt werden kann, indem man mindestens ein Jahr lang auf eine kostenlose Diät umstellt. Es gibt keine Sensibilität. Der Sprung in meinem Verständnis geschah, als ich einen Artikel las, in dem es heißt, dass die Zahl der Zöliakie-Patienten steigt in der Welt nimmt zu. Zöliakie-Patienten bekommen schwere Symptome, wenn sie Produkte mit Gluten essen. Gluten ist ein Giftstoff aus der Weizenfamilie, der verhindern soll, dass verschiedene Insekten und Schädlinge die Weizensamen fressen. Was mir früher unlogisch erschien, ist, dass die Menschheit plötzlich ein Problem für ein bestimmtes Element entwickelt, das ergibt weder probabilistisch noch evolutionär einen Sinn. Es muss sich etwas ändern. Tatsächlich hat sich etwas geändert. Erstens haben die großen Saatgutkonzerne durch Züchtung und Gentechnik den Glutengehalt in den Weizensamen erhöht und so die Produktivität der Landwirte auf dem Feld erhöht, weil weniger Schädlinge dem Weizen schadeten. Tatsächlich ist dies seit den 1970er Jahren der Fall, eine Steigerung des Getreideertrags pro Hektar um mehr als das Dreifache. Dies ist zwar nicht nur auf einen Anstieg des Glutens zurückzuführen, sondern aufgrund dessen gibt es einen enormen Effekt, der die Zunahme von Zöliakie gut erklärt. Zweitens, der Verzehr von Weizen, der Anteil an Weizenprodukten ist ebenfalls auf dem Vormarsch und heutzutage essen viele Menschen zum Frühstück, Mittag und Abendessen Weizenprodukte. Zu den Weizenprodukten gehören Brot, Nudeln, Gebäck und so weiter. Der freie Gedanke kam auf, als es mir nicht logisch erschien, dass nur ein kleiner Teil der Menschen empfindlich auf Gluten reagiert, Zöliakie-Patienten 1% der Bevölkerung ausmachen und es weitere 10% gelten als glutenempfindlich. Es scheint mir viel wahrscheinlicher, dass Gluten nur für einige Menschen mit schweren Symptomen und andere ohne Symptome gut ist. Als ich mehr darüber las, fügte sich alles zusammen. Es stellte sich heraus, dass Gluten ein Gift des Weizens ist und durch Fermentation die Menge an Gluten reduziert wird. Ich erinnerte mich, dass ich in ihrem Buch gelesen hatte, dass man an Pessach keinen Sauerteig isst. Was bedeutet, dass der Weizen das ganze Jahr über weggelassen wurde. Was bedeutet, dass die Menge an Giftstoffen reduziert wurde. Es gibt einen guten Grund, warum ihnen das ganze Jahr über der Weizen fehlte. Es war keine religiöse Zeremonie. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass ihr Magen auf diese Weise nicht wehtut. Und dann kamen Wissenschaft, Logik und evolutionäre Vernunft zusammen. Eine Glutensensitivität gibt es nicht, denn Gluten ist für niemanden gut, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Ich erinnere mich daran, als ich auf Curaçao war, einer Insel in der Karibik, und alle Einheimischen auf der Insel riesige Menschen waren, was ein sanftes Wort für Schwergewichte ist. Der Grund dafür ist, dass sie im Vergleich zur weißen Person einige Jahre lang Weizen und Pflanzenöl ausgesetzt waren und daher viel härter auf die westliche Ernährung reagieren als die weiße Person. Der weiße Mann durchlief für diese Diät eine Art natürliche Selektion. Nun kann man im Denken noch einen Schritt weitergehen und mit Ausnahmen verallgemeinern. Die Lebensmittel, die bei manchen Menschen Empfindlichkeiten hervorrufen, sind höchstwahrscheinlich für alle giftig, wenn auch in kaum sichtbaren Ausmaßen. Aber im Laufe der Jahre richten sie bei der Menschheit enormen Schaden an. Und das ist genau freies Denken vom Feinsten. Dies ist die Liste der Lebensmittel, auf die viele Menschen empfindlich reagieren und die für niemanden gut sind. Weizen, pflanzliches Öl, Sodbrennen, Erdnüsse, Kuhmilch, Bauchschmerzen, Industrieier, Zucker, Diabetiker. Und Morbus Crohn und Colitis sind meiner Meinung nach weitere Symptome einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Nahrungsmitteln, die für den Menschen nicht geeignet sind. Eine Umstellung auf eine freie Ernährung wird, und das ist meine Wette, zum Verschwinden dieser Krankheiten führen. Brot, Sauerteig und nicht Weizen, das menschliche Herz wird sich absichtlich weiden. Ich beginne mit dem, was ist und was nicht, denn die Antwort lautet normalerweise: Es gibt nichts mehr zu essen. Aus euren Kolonien werdet ihr Brot holen. Sauerteig werdet ihr verarbeiten, und er wird Kapitel 23 vorlesen. Und das Volk trug seinen Teig, bevor er gesäuert war. Der Rest von ihnen hatte einen Knoten in ihrem Kleid, auf ihren Schultern. Exodus Kapitel 12. Das Brot war ihnen so wichtig, dass sie den Teig auf sich trugen. Ich schreibe nicht in einem religiösen Abschnitt. Dies soll zeigen, wie wichtig es früher war und heute jeder es vergessen hat. Biologisch gesehen werden durch die Fermentation die Giftstoffe in den Körnern abgebaut, um zu verhindern, dass Schädlinge sie fressen. Diese Giftstoffe wirken jahrelang auf den Menschen ein, bis Krankheiten auftreten. Die frühesten archäologischen Beweise für das Backen von Brot und die Verwendung von Sauerteig finden sich im Nordosten Jordaniens und stammen aus der Zeit 16.000 Jahre vor unserer Zeit, also etwa 4000 Jahre vor der Weizenkultur. Das Mehl dieser Brote bestand hauptsächlich aus Wildweizen. Teffbrot, das am meisten empfohlene Getreide für die Herstellung von Fladenbrot. So wie die Äthiopier es heute und früher zubereiten, nur durch Marinieren mit Wasser. Es ist ganz einfach selbst zu machen. Äthiopier sind nicht nur ein gut aussehendes Volk. Stellen Sie Mehl und Wasser nur 2 Tage lang ins Freie. Nach 2 Tagen können Sie daraus täglich frisches Brot backen. Erfordert 25-minütiges Erhitzen auf 180 Grad. Beim Hinzufügen von Mehl zum Sauerteig ist es besser, einen Tag zu warten, bis das Mehl gärt. Man sollte immer einen Teil des Mehls aufgehen lassen, dann erfolgt die Gärung mit dem neuen Mehl schnell. Der Teff ist ein kleines Korn. Wenn ich frei nachdenke, ergibt es mehr Sinn, dass Samen, die große Mengen davon enthalten, weniger giftig sind als größere Samen. Denn wenn es Millionen von Individuen gibt, hat jedes Individuum eine relativ geringe Überlebenschance, sodass es nicht nötig ist, alle Körner zu vergiften, wie zum Beispiel ein großes Weizenkorn. Sie sehen es bei Fischeiern. Die Überlebenschance eines Eies ist sehr gering, aber es gibt Tausende davon. Und obwohl das Ei sehr anfällig ist, ist eine Kultur aufgrund der großen Menge an Fischeiern möglich. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hier um ein Glücksspiel und nicht um eine wissenschaftliche Theorie. Wie die meisten Dinge in der Natur erfolgte die Verwendung von Getreide als Nahrungsmittel schrittweise. Diese Studie erklärt, warum es wichtig ist, Getreide einzuweichen und einzuweichen. Dinkel, Gerste und Roggen ähneln Weizen und sind sehr problematisch aufgrund der genetischen Veränderungen, die im Laufe der Jahre an ihnen vorgenommen wurden, sowie der darin enthaltenen Giftstoffe wie Gluten und Agglutinin, die verhindern sollen, dass Tiere die Weizenkörner fressen. Der Mensch hat eine Selektion, Evolution, durchlaufen, um sich an Brot anzupassen, aber nicht vollständig, weil diese Brote uns langsam töten, vor allem, wenn man sie nicht vermisst, und uns im höheren Alter töten, sodass es keine evolutionäre Anpassung gibt. Die Brote der Vergangenheit waren gesäuert. Aus der jüdischen Tradition wissen wir auch, dass sie an Pessach keine gesäuerten Lebensmittel essen. Und daraus können wir mit ziemlicher Sicherheit schließen, dass sie während des restlichen Jahres gesäuerte Lebensmittel aßen. Und zwar ich aß kein Sauerteig wegen des Geschmacks, sondern damit es leicht verdaulich war. Genau wie Rauchen ist bekannt, dass es tödlich ist, und die Menschen rauchten Jahrtausende lang, Tabak und dergleichen. Aber Rauchen tötet in relativ hohem Alter, also gibt es sie wirklich keine evolutionäre Selektionskraft. Das Problem mit Getreide ist, dass es von Pflanzen stammt und daher Giftstoffe enthält, die Schädlinge daran hindern, es zu fressen. Diese Toxine verursachen viele Autoimmunerkrankungen. Durch die Übersäuerung wird ein Großteil der Giftstoffe neutralisiert. Beachten Sie, dass es in Supermärkten, leider, fast keine Sauerteigbrote gibt. Getreide enthält von Natur aus Giftstoffe, die verhindern, dass Schädlinge es fressen. Genetische und manuelle Verbesserungen verstärken die Toxine, da Toxine das Ziel der Saatgutunternehmen unterstützen. Mehr Ertrag pro Hektar, da Schädlinge den Weizen nicht fressen, wenn er viele Toxine enthält. Es wird empfohlen, alle Weizenprodukte vollständig zu meiden. Weizen platzt mit Toxinen wie Agglutinin und Gluten und auch aufgrund der genetischen Verbesserung, die sie vorgenommen haben. Auf Brot, Nudeln, Snacks und so weiter sollte am besten gänzlich verzichtet werden. Gründe, auf Weizenprodukte komplett zu verzichten. Teff ist viel einfacher zuzubereiten und zu säuern und außerdem schmackhafter. Weizen wurde gentechnisch verändert und regelmäßig verbessert, um den Ertrag auf dem Feld zu steigern. In der Praxis erhöhten sie die Menge an natürlichen Toxinen im Weizen, denselben Toxinen, die Schädlingen schaden, aber auch Menschen vergiften. Im Weizen schädigt Gluten, Toxin, die Darmfunktion aller Menschen, insbesondere aber bei Zöliakie-Patienten. In Weizen enthalten Substanzen, Giftstoffe, die den Zuckerregulationsmechanismus des Körpers schädigen. Im Weizen Stoffe, die das Hungergefühl schädigen und den Stoffwechsel schädigen. In normalem Brot, das Sie kaufen. Das Mehl wurde nicht angesäuert. Es wurde Pflanzenöl hinzugefügt, das genauso giftig ist wie Weizen, Zucker, Salz und manchmal sündigen wir, indem wir Weizengluten, einen Giftstoff namens Lektin, hinzufügen. Giftstoffe, die den Fettspeichermechanismus des Körpers schädigen. Genau aus diesem Grund erhalten Rinder Weizen und Getreide, um sie zu mästen. Reife Früchte mit etwas Fructose. Ja Avocados, ja Aprikosen, ja Clementinen, ja Bananen, ja Kochbananen, gekocht. Ja, wir fühlen uns zu Süßem hingezogen. Nicht weil es kalorienreich ist, wie allgemein angenommen wird, sondern weil Fett tatsächlich mehr Kalorien enthält als Zucker. Stattdessen ist Süße in der Natur ein Symbol für Ungiftigkeit. Früchte werden erst süß, wenn sie reif sind, was darauf hinweist, dass sie sicher zum Verzehr geeignet sind. Es ist jedoch wichtig, Früchte zu wählen, die Giftstoffe neutralisieren und Süße erzeugen. Warum Früchte mit viel Fructose? Der Fructosegehalt moderner domestizierter Früchte ist normalerweise höher als bei ihren wilden Gegenstücken. Der Mensch hat sich auf natürliche Weise an die wilden Früchte angepasst. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Plus selektive Züchtung. Seit Generationen züchten Menschen selektiv Früchte, um sie größer, süßer und schmackhafter zu machen. Dies hat zu einem Anstieg des Zuckergehalts, einschließlich Fructose, in vielen Kulturfrüchten im Vergleich zu ihren wilden Vorfahren geführt. Plus Anbaumethoden. Moderne Anbautechniken, wie der Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden und Bewässerung, haben eine gleichmäßigere und reichhaltigere Ernte ermöglicht, Obstproduktion. Diese Praktiken können zu einer Erhöhung der Fruchtgröße und des Zuckergehalts, einschließlich Fructose, beitragen. Plus genetische Veränderung. In einigen Fällen wurde die Frucht genetisch verändert, um bestimmte Eigenschaften wie Süße oder Größe zu verbessern. Dies kann dazu führen, dass die gentechnisch veränderten Sorten im Vergleich zu ihren wilden Verwandten einen höheren Fructosegehalt aufweisen. Plus Reifung und Lagerung. Früchte werden häufig gepflückt, wenn sie noch nicht vollständig reif sind, und reifen dann während des Transports oder der Lagerung nach. Dies kann zu einem anderen Zuckerprofil, einschließlich eines höheren Fructosegehalts, im Vergleich zu Früchten führen, die auf natürliche Weise an der Pflanze reifen. In Hunderttausenden von Jahren der Evolution waren wir wenig Fructose ausgesetzt, daher das Problem. In Joghurt und fermentierten Milchprodukten gibt es Darmbakterien, die ebenfalls beim Abbau von Fructose helfen. Wer unter Fructose-Verdauungsproblemen leidet, empfiehlt daher den Verzehr von Früchten. Bifidobacterium, Lactobacillus. Früchte werden erst süß, wenn sie reif sind, um anzuzeigen, dass sie ungiftig sind. In Früchten gibt es einen Prozess, der die Giftstoffe neutralisiert und Süße erzeugt. Jede Frucht passte sich vor der Gefangenschaft an ein bestimmtes Tier oder eine bestimmte Anzahl von Tieren an. Daraus können Sie erkennen, ob und wann die Frucht für uns geeignet ist oder nicht. Die Wissenschaft besagt, dass bestimmte reife Früchte das älteste Nahrungsmittel für Menschen und Affen sind. Der Mensch hat sich so entwickelt, dass er in der Lage ist, eine Vielzahl von Nahrungsmitteln zu sich zu nehmen und zu verdauen, darunter Obst und andere Fructosequellen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass sich die Ernährung und die Umwelt des Menschen im Laufe der Zeit erheblich verändert haben und die moderne Ernährung viel mehr Fructose enthält als unsere Vorfahren. Es gibt Fructose in Früchten und die Wissenschaft zeigt, entgegen der Logik, dass Fructose in hoher Konzentration für uns nicht gesund ist. Es gibt ein Enzym namens Proctorine oder Absorptionshilfsmittel GLUT5, das bei manchen Menschen im Laufe der Jahre weniger produziert wird und dazu führen kann Verdauungsprobleme vieler Früchte. Es gibt viele Studien zu Fructose und seinen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Nachfolgend einige wichtige Erkenntnisse. Übermäßiger Fructosekonsum, insbesondere in Form von zugesetztem Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken, wird mit einem erhöhten Risiko für Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und andere Stoffwechselstörungen in Verbindung gebracht. Fructose wird anders verstoffwechselt als Glucose und kann insbesondere bei Verzehr großer Mengen zu einer erhöhten Insulinresistenz und einem erhöhten Blutzuckerspiegel führen. Einige Studien deuten darauf hin, dass der Verzehr von Fructose das Risiko einer nichtalkoholischen Fettlebererkrankung, NAFLD, erhöhen kann, einer Erkrankung, bei der sich Fett in der Leber ansammelt und zu Leberschäden führen kann. Ein hoher Fructosekonsum wird mit erhöhten Entzündungen und oxidativem Stress im Körper in Verbindung gebracht, was zur Entstehung chronischer Krankheiten beitragen kann. Einige Studien deuten darauf hin, dass der Verzehr von Fructose in Form ganzer Früchte möglicherweise weniger schädlich ist als der Verzehr in Form von zugesetztem Zucker, da die Ballaststoffe und andere Nährstoffe in ganzen Früchten dazu beitragen können, einige der negativen Auswirkungen von Fructose zu verringern. Spezifische Früchte, am meisten Früchte in der Natur, werden uns töten, wenn wir genug davon essen. Die für den menschlichen Verzehr geeigneten Früchte machen einen sehr kleinen Teil der Früchte in der Natur aus. Der häufigste Fehler besteht darin, dass man im Supermarkt eine reife Frucht sieht, die aber nur deshalb gut schmeckt und gut aussieht, weil sie vom unreifen Baum gepflückt und mit Ethylengas oder auf andere unnatürliche Weise gekocht wurde. Die reifen und leicht faulen Früchte sind für uns besser als die perfekten Früchte, die nicht von diversen Schädlingen gefressen wurden und unreif gepflückt wurden. Die Giftstoffe, hauptsächlich in der Schale und in den Samen, in unreifen Früchten können eine Entzündung des Blinddarms und eine Reihe anderer Probleme verursachen. Sie sollen verhindern, dass die Früchte vor der Reifung verzehrt werden, da sich der Baum sonst nicht vermehren kann. Wenn der Samen im Frucht ist fruchtbar, die Frucht ist nach einem komplexen chemischen Prozess reif. Früchte, die gepflückt werden müssen, wenn sie relativ reif und daher sicher sind, Blaubeeren, Walterdbeeren, Preiselbeeren, Avocados, Ananas, Orangen, Clementinen, Zitronen, rote Weintrauben. Klimakteriumfrüchte, die normalerweise mit Ethylengas gekocht werden und daher zu meiden sind, sofern sie nicht reif vom Baum gepflückt werden. Wassermelone, Melone, Mango, Pfirsich, Feigen, Pflaume, Kiwi, Banane, Litschi und andere. Bei unreifen Früchten verringert das Erhitzen und Kochen die Giftstoffe, erhöht sie jedoch nicht. Es wird empfohlen, die Schale der Frucht nicht zu essen und die Kerne nicht zu kauen. Beachten Sie, dass Fruchtsamen einen bitteren Geschmack haben, da sie für uns giftig sind. Empfohlen werden Früchte, die den Kern erkennen und ihn nicht kauen, gekochte oder gebackene Kochbananen, Avocados. Sie sollten vorher reif sein. Über überreife Früchte besteht kein Grund zur Sorge. Genau aus diesem Grund hat sich die Fähigkeit des Menschen entwickelt, Alkohol, ein Nebenprodukt reifer Früchte, abzubauen. Es zeigt auch, dass wir daran gewöhnt sind, reife und sogar leicht faule Früchte zu essen. Fazit: Der Mensch ist daran gewöhnt, süße reife Früchte zu essen, die zur Fäulnis neigen. Genau das Gegenteil von schönen unreifen Früchten, die uns im Supermarkt verkauft werden. Honig. Ja, unverarbeiteter. Honig ist wie Milch zum Verzehr, durch die Bienen. Bestimmt und enthält keine Giftstoffe. Seit der Antike wurde es zur Wundheilung eingesetzt. Nach meiner Erfahrung wirkt es besser als Jod. Guter Punkt, die Blumen möchten, dass die Bienen ihnen den Nektar abnehmen und dadurch die Pflanze bestäuben. Dies geschieht, wenn die Blüte bestäubt werden möchte und die Biene erkennt, wann der Nektar ungiftig ist. Man muss nur vorsichtig sein, weil es viel Fructose enthält. Eier. Ja. Und ich würde Hühnereier aus folgenden Gründen komplett meiden. Es sei denn, das Huhn frisst Insekten und seine natürliche Nahrung ist Freilandhaltung. Eier verursachen bei vielen Menschen unterschiedliche Symptome und Empfindlichkeiten. Dafür gibt es meist einen Grund. Hühner fressen nicht das Futter, das sie fressen sollen, und befinden sich nicht dort, wo sie leben sollen. Dies spiegelt sich sicherlich in der Qualität der Eier wider. Alle industrialisierten Lebensmittel der Welt sind wahrscheinlich nicht für den Menschen geeignet. Auch Eier stehen auf der Liste. Bei der Zucht von Hühnern, die viele Eier legen, wird das Material in den Eiern zerstört, veränderte sich auch, so dass Menschen ihm nicht ausgesetzt waren. Ein ähnlicher Prozess fand beim Weizen statt, um zu verhindern, dass Schädlinge ihn fressen. Ich habe keine wissenschaftlichen Tests durchgeführt. Aber ich habe gesehen, dass Hühner unter rauen Bedingungen in Gefangenschaft leben, die von Schmutz, Krankheiten und schweren Verletzungen geprägt sind. Es ist möglich, dass die Eierschale nicht versiegelt ist und giftige Substanzen in sich aufnimmt. Darüber hinaus erhalten die Hühner regelmäßig große Mengen Antibiotika, um Krankheiten vorzubeugen. Milchprodukte. Ja, nur von Ziegen, nur Ziegenmilchprodukte und vorzugsweise gesäuert, fermentiert oder gereift. Joghurt, Butter, Käse und Kefir. Durch das Ansäuern wird die Milch deutlich besser für den Menschen geeignet. Im Gegensatz zu Pflanzen ist Milch zum Verzehr bestimmt, aber nicht für den Menschen. Gleichzeitig besagt die Logik, dass sie für den Menschen geeignet ist. Das Fermentieren von Milch kann den Nutzen für den Menschen in mehrfacher Hinsicht steigern. Hier sind einige Gründe dafür. 1. Verbesserte Verdauung. Fermentierte Milch enthält nützliche Bakterien, sogenannte Probiotika, die beim Abbau von Laktose helfen und die Verdauung erleichtern. Dies ist besonders wichtig für Menschen mit Laktoseintoleranz, da sie Laktose nicht selbst verdauen können. 2. Erhöhte Verfügbarkeit von Nährstoffen. Durch Fermentation kann die Verfügbarkeit bestimmter Nährstoffe in der Milch erhöht werden, beispielsweise Vitamin B12 und Folsäure. Diese Nährstoffe sind wichtig für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. 3. Geringerer Laktosegehalt. Der Fermentationsprozess reduziert auch den Laktosegehalt der Milch, wodurch sie für Menschen mit Laktoseintoleranz verträglicher wird. Verbesserung von Geschmack und Textur. Fermentierte Milchprodukte, wie Z-Joghurt und Kefir, haben oft einen würzigen, cremigen Geschmack und eine cremige Konsistenz, die viele Menschen genießen. Insgesamt kann das Fermentieren von Milch sie nahrhafter, leichter verdaulich und angenehmer beim Verzehr machen. Kuhmilchprodukte sollten besser ganz vermieden werden. Wichtig ist, dass die Milchprodukte von natürlichen Weiden stammen und nicht von den Mischungen, die die Tiere in Käfigen erhalten. Gründe für X auf allen Kuhmilchprodukten: enthält eine große Menge an Beta-Caisan-A1-Protein. Der Mensch hat die meiste Zeit der Evolution Beta-Caisan-A2 gegessen. Beta-Casomorphin-7-BCM-7 ist ein Peptid, das entsteht, wenn A1-Beta-Casein im Verdauungssystem verdaut wird. Es wurde gezeigt, dass BCM-7 opioidähnliche Wirkungen hat, was bedeutet, dass es an Opioidrezeptoren im Gehirn und Nervensystem binden kann. Einige Studien deuten darauf hin, dass BCM-7 mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen wie Magen-Darm-Beschwerden, Entzündungen, neurologischen Störungen und Herzerkrankungen verbunden sein könnte. Es ist erwähnenswert, dass BCM-7 im A2-Beta-Casein nicht enthalten ist, weshalb manche Menschen sich für den Verzehr von A2-Milch als Alternative zu herkömmlicher Kuhmilch entscheiden, die A1 und A2-Beta-Casein enthält. Kuhmilch ist vollständig industrialisiert. Alle industrialisierten Lebensmittel, Soja, Weizen, Mais, Hafer, Kuhmilch, Eier, sind sowohl wissenschaftlich als auch logisch nicht gut für uns. Dies geschieht auf probabilistischer Ebene. Eine Kuh erhält Futter, das nicht dazu geeignet ist, viel Milch zu produzieren, und wuchs außerdem unter missbräuchlichen Bedingungen auf. Eine Studie, in der der Maasai-Stamm, der Fleisch und Kuhmilch aß, mit einem ähnlichen Stamm verglichen wurde, der Vegetarier war. Gemüse und Blätter. Es ist besser, das Gemüse und die Blätter mit Giftstoffen und antimineralienabsorbierenden Mitteln zu überhäufen, die für uns schädlich sind. Die meisten Gemüsesorten sind bitter oder sauer und signalisieren uns und anderen Tieren, sie nicht zu essen. Wenn sie darauf bestehen, Gemüse zu essen, dann nur richtig gut gekochtes. Es hat keinen Sinn, Gemüse zu essen und zu glauben, es sei gesund für uns, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt keine gesunde Nahrung, es gibt für uns geeignete Nahrung und Gemüse und Blätter gehörten nur in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit und nicht durch freie Wahl zur menschlichen Ernährung. Gemüse, das man am besten meiden sollte: Gurken, Kartoffeln, Mais, Tomaten, Auberginen, Paprika, Kürbis und Zucchini. Es ist besser zu dämpfen, ein Artikel über Gemüse und Blätter. Gründe, Gemüse und Blätter zu meiden. In der Antike aßen Menschen kaum Gemüse und Blätter, weder für medizinische Zwecke noch wenn es keine andere Wahl gab. Gemüse ist bitter oder sauer, und das ist so ein natürliches Zeichen von Toxizität. Es gibt viele verschiedene Arten von Giftstoffen in Pflanzen. Nährstoffinhibitoren, Lektine, Oxalate, Tannine, Proteaseinhibitoren, Phytinsäure, Cyanid, Hormonstörer. Pflanzen wollen dich töten. Pflanzen können nicht wie die anderen weglaufen, deshalb haben sie einen Mechanismus entwickelt, der sie daran hindert, sich hauptsächlich von Giftstoffen zu ernähren. Dies ist die Hauptverteidigungsmethode. Dies zeigt sowohl die Wissenschaft als auch die Logik. Der Abwehrmechanismus von Pflanzen wurde nicht entwickelt, um den Menschen am Verzehr von Pflanzen zu hindern, sondern von kleinen Insekten und Tieren. Kochen und Erhitzen. Ein Mechanismus, den Pflanzen in der Evolution noch nicht kennengelernt haben, zerstört einen großen Teil der Giftstoffe, aber nicht alle. Alle Nährstoffe sind in Fleisch, Fisch, Milch und einigen Früchten enthalten. Dies zeigt, dass dies die Nährstoffe sind, auf denen wir aufgebaut sind. Die Mineralien und Vitamine in Pflanzen werden schlechter aufgenommen als in Fleisch und Fisch. Beispielsweise wird Eisen aus einer Fleischquelle, Hemeisen, viel besser absorbiert als Eisen aus einer pflanzlichen Quelle, nicht Hem. Erklärung zum Eisen: Die meisten Pflanzen töten die meisten Tiere. Ein kleiner Teil der Pflanzen wird von einem kleinen Teil der Tiere gefressen. Ein Koala muss ein Eukalyptusblatt fressen und dessen Giftstoffe neutralisieren. Jede andere Ernährung würde den Koala töten und die Blätter des Baumes, den er frisst, würden den Rest der Tiere, uns eingeschlossen, vergiften. Wir müssen Pflanzen eher als Medizin betrachten, in kleinen Dosen und mit großer Sorgfalt und nur im Krankheitsfall. Pflanzen verfügen über Absorptionshemmer für wichtige Mineralien. Kohl zum Beispiel stört die Schilddrüse und deren Behandlung mit Jod. Es macht Sinn, dass wir keine Blätter brauchen, weil es ihnen an Kalorien mangelt. Spinat, Grünkohl, Pak Choi, Salat und alle grünen Blätter. Samen gehören zu den Lebensmitteln, die für uns vor allem aufgrund der natürlichen Abwehrmechanismen der Samen schädlich sind. Sie müssen eingeweicht, angesäuert, gekeimt und gekocht werden, um die Giftstoffe zu reduzieren. Lektine sind Teil der Pflanzengifte. Es wird empfohlen, Folgendes wirklich zu vermeiden: Flachs, Mohn, Chia, Sesam und Tahini. Reis. Nur für Asiaten Reis ist die Getreidesorte, die man nicht vermissen darf. Aber er enthält bekannte Giftstoffe, die allein durch Erhitzen nicht abgebaut werden. Darüber hinaus entwickelten die Asiaten wahrscheinlich ein Verdauungssystem, das sich besser für die Verdauung von Reis eignete, nachdem sie diesen über Jahrtausende hinweg ausgesetzt waren, als der Weiße. Ein Beispiel für genetische Anpassung in einigen asiatischen Bevölkerungsgruppen aufgrund spezifischer Nahrungsmittelexposition ist die erhöhte Prävalenz von ALDH2-2, einer Variante des Aldehyde-Hydrogenase-2-Gens, ALDH2. Dieses genetische Merkmal ist mit einer verminderten Fähigkeit, Alkohol zu verstoffwechseln, verbunden, was zu einer Erkrankung führt, die als Alkoholreaktion oder Asian Wash bekannt ist. Die Variante kommt am häufigsten in ostasiatischen Bevölkerungsgruppen vor, darunter solchen chinesischer, japanischer und koreanischer Abstammung. Die Prävalenz dieses genetischen Merkmals hängt möglicherweise mit dem historischen Konsum von reisbasiertem Alkohol wie Sake und Soju zusammen, die im Vergleich zu anderen alkoholischen Getränken einen relativ geringen Alkoholgehalt haben. Die verminderte Fähigkeit, Alkohol zu verstoffwechseln, kann in diesen Bevölkerungsgruppen eine schützende Wirkung gegen übermäßigen Alkoholkonsum und alkoholbedingte Gesundheitsprobleme haben. Studien zeigen, dass Asiaten empfindlicher auf Milch reagieren, weil sie dieser nicht wie Weiße ausgesetzt waren. Die Prävalenz der Laktoseintoleranz variiert zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und ethnischen Gruppen. Im Allgemeinen ist die Inzidenz von Laktoseintoleranz bei ostasiatischen Bevölkerungsgruppen höher als bei Bevölkerungsgruppen europäischer Abstammung. Schätzungen zufolge leiden etwa 70-100% der Ostasiaten an Laktoseintoleranz, während die Prävalenz bei Menschen europäischer Herkunft geringer ist und zwischen 5-20% liegt. Das im Reis enthaltene Lektin wird Orsa sativa agglutinin oder Orsa sativa agglutinin genannt. Reisagglutinin. Dieses Protein kann sich an bestimmte Zuckermoleküle binden und ist an verschiedenen biologischen Funktionen innerhalb der Pflanze beteiligt. Es soll verhindern, dass Schädlinge die Reissamen fressen. Reisagglutinin kommt hauptsächlich in den äußeren Schichten von Reiskörnern vor, beispielsweise in der Kleie. Genauso wie Gluten schadet es wahrscheinlich dem Menschen. In einem völlig freien Gedanken, weil es genetische Veränderungen beim weißen Menschen gab und nicht bei den Asiaten entsprechend der Exposition gegenüber einem bestimmten Lebensmittel, geschah auch das Gegenteil. Das heißt, die Asiaten hatten genetische Veränderungen bei unterstützen die Verdauung von Reis. Hier ist eine Studie, die besagt, dass Asiaten eine genetische Veränderung bei der Verdauung von Algen aufwiesen. Darüber hinaus ist Reis nicht angesäuert und enthält bekanntermaßen ein Toxin namens Agglutonin. Wenn man den Zusammenhang mit der Tatsache vergleicht, dass Reis mir Unbehagen bereitet, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit schlussfolgern, dass Reis nicht für die weiße Person geeignet ist oder für eine Person, deren Vorfahren nicht mit Reis in Berührung kamen. Wurzeln. Alle Wurzeln enthalten Giftstoffe, die neutralisiert werden müssen. Nicht für jeden geeignet, aber wenn ja, dann einfach dämpfen oder kochen. Süßkartoffel, Topinambur, Artischocke. Im Zweifel, Zwiebel, Knoblauch, Schalotte, Lauch, Fenchel, Rettich, Radieschen und alle Pilze, Yucca-Wurzel. Die Logik ist einfach. Wurzeln haben in der Evolution Giftstoffe hinzugefügt, die Schädlinge daran hindern, sie zu fressen. Durch Erhitzen und Kochen werden wahrscheinlich die meisten Giftstoffe reduziert. Aber bei Menschen mit geschädigtem Darm richten diese Giftstoffe große Schäden an verschiedenen Systemen im Körper an. Salz. Vermeiden Sie so weit wie möglich alle Arten von Salz. Der Mensch kam Millionen von Jahren ohne die Zugabe von Salz gut aus. Mein Leben unter den Indianern, Seite 82. Ich habe noch nie Indianer getroffen, die irgendeine Art von Salz verwenden, nicht einmal zum Trocknen von Fleisch. Nach dem Gesetz der Beweislast ist es sehr wahrscheinlich, dass eine neue Zutat hinzugefügt wird. Der menschliche Speiseplan schadet der Gesundheit. Salz wird seit Tausenden von Jahren und in den letzten Jahren in immer größerem Umfang zum Speiseplan für alle Arten von Lebensmitteln hinzugefügt. Untersuchungen zeigen, wie Salz das Verdauungssystem und die darin enthaltenen guten Bakterien schädigt den Darm. Natürliches Salz trägt zur Frische der Nahrung bei und ist wahrscheinlich schädlich für uns. Verarbeitetes Salz. Wahrscheinlich ist es das billige Salz, das Sie konsumieren, ist für uns sogar noch schädlicher. Eine interessante Frage ist unsere Liebe zum Salz? Ist es ein erworbener Geschmack oder uns innewohnend? Aus der oben verlinkten Forschung geht hervor, dass die Liebe zu salzigen Lebensmitteln erlernt ist und wir daher kein wirkliches Bedürfnis haben, Lebensmittel zu salzen, außer dem Wunsch, die Lebensmittel haltbar zu machen. In den meisten Jahren der Evolution haben wir kein Salz gegessen. Daher ist die logische Schlussfolgerung, dass wir kein Salz brauchen und dass es den Millionen von Prozessen im menschlichen Körper schadet, wie aus Werkzeug 7 in Tools for Freedom hervorgeht. Nüsse. Um den Verzehr zu minimieren, alle Arten von Nüssen haben aufgrund der Phytinsäure keine Schale und nur eine kleine Schale. Mit Ausnahme von Erdnüssen und ihren Nüssen, die Hülsenfrüchte sind, und welche davon sollte man besser meiden? Es ist besser, einen Tag lang in Wasser mit Salz einzuweichen und zu trocknen. So haben Sie einmal gegessen. Hülsenfrüchte. Reduzieren Sie lieber den Verzehr von Kichererbsen, Bohnen, Linsen und so weiter oder lassen Sie sie 24 Stunden einweichen und 3 Stunden kochen. Studien zeigen, dass nicht alle Menschen verschiedene Arten von Nahrungsmitteln gleich gut verdauen. Die Asiaten haben sich beispielsweise vom Europäer eher an Algen und Reis angepasst. Es ist möglich, dass es Menschen gibt, die wissen, wie sie die Giftstoffe von Hülsenfrüchten aus Gebieten auf der Welt vermeiden können, in denen sie ihnen wahrscheinlich ausgesetzt waren. Ich bin mir sicher, dass ich nicht dazu gehöre. Algen. Um die Algen als Gemüse und Blätter zu verdünnen. Wenn überhaupt, dann kochen Sie alle Arten von Algen einige Minuten lang in Wasser. Es empfiehlt sich, zu überprüfen, ob sie nicht empfindlich auf Algen reagieren, da nicht jeder Mensch über eine ausreichende Menge an Enzymen und Darmbakterien verfügt, die geeignet sind, Algen gut abzubauen, Drogen und Alkohol. Das Problem mit Drogen ist, dass sie unser wichtigstes Organ, das Gehirn, angreifen. Deshalb würde ich empfehlen, nicht mit irgendwelchen Medikamenten herumzuspielen. Es ist ziemlich klar, dass Medikamente unser Gehirn langfristig schädigen. Eine moderate Menge Alkohol ist akzeptabel. Nicht umsonst sind Drogen und Alkohol an den meisten gewalttätigen und brutalen Verbrechen beteiligt. Vermeiden Sie unbedingt alle ungesäuerten Weizenprodukte, Brot, Buchweizen, Nudeln, Gebäck, alle Öle, Eier, Kuhmilch, verarbeitetes Salz und Konservierungsstoffe, Mais, Hafer, Zucker, Bohnen, Erdnüsse, Kartoffeln, Zuckerersatzstoffe, Koffein, Antibiotika und Magensäurereduzierer. Vermeiden Sie außerdem vollständig Fleischersatz, Brot und Milch sind vollständig verarbeitet und viel weniger gut für uns als das Original. Nur Evolution mit Vernunft. Alle Versuche, eine geeignete Ernährung für den Menschen zu erreichen, scheiterten, weil sie versuchten, durch Wissenschaft oder durch Emotionen zu gehen. Versuchen zu verstehen. Was ist gesund? Aber die Lösung kommt nur durch die Evolution, die Geschichte des Menschen, des Menschenaffen und die Anwendung von Logik. Denn wir haben keine Möglichkeit, genau zu wissen, was und in welchen Mengen sie gegessen haben. Wenn wir zu einer kostenlosen Diät gelangen, einer für den Menschen geeigneten Diät, geschieht vor allem durch Evolution und Anthropologie sowie mit Hilfe von Selbstversuchen, Lesestudien, Bücherlesen, freiem Denken und der Beobachtung der Natur. Jedes Tier, auch der Mensch, muss das essen, was es in der Vergangenheit gegessen hat. Wir wissen heute, wie die Ernährung der alten Menschen aussah, auch anhand der Überreste, die auf den Zähnen von Skeletten gefunden wurden, sowie durch Studien und Beobachtungen der Stämme, die heute in verschiedenen Teilen der Welt leben. Stellen Sie sich eine Person vor, die draußen herumläuft, die am meisten verfügbar ist, Nahrung für ihn sind, die Tiere. Von den kleinsten Tieren wie Insekten bis zu den größten wie Hirschen. Bei den übrigen Nahrungsmitteln konkurrieren wir mit Vögeln und verschiedenen Schädlingen, die sie vor uns gefressen haben, wie zum Beispiel im Krieg um die Früchte gegen die Vögel. In der Tat sind die meisten Früchte für den Verzehr durch Vögel geeignet. Man braucht keine Weisheit, um sie zu essen, Apfel. Aber man braucht Weisheit, um ein Eichhörnchen oder ein Reh zu jagen. Und deshalb sieht man die Entwicklung des menschlichen Gehirns im Laufe der Zeit, sowohl im Hinblick auf die Anpassung an ein immer schwieriger werdendes Lebensumfeld als auch im Hinblick auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit jagen. Wir wurden getrennt, wir erfanden die Landwirtschaft und wir vereinten uns. Die Menschen verließen Afrika in mehreren Wellen, beginnend vor etwa 100.000 Jahren. Die landwirtschaftliche Revolution fand vor 9000 Jahren nach unserer Trennung statt. Dies bedeutet zwangsläufig, dass es zu einer individuellen Anpassung an die Umwelt und die Ernährung kam. Denn angeblich gab es eine lange Trennung zwischen den verschiedenen Gruppen ohne große Vermischung, sowie die Erfindung landwirtschaftlicher Methoden und die Züchtung von Tieren und Pflanzen. Deshalb sehen wir unterschiedliche Hauttöne, Anpassungen an unterschiedliche dünne Luft und viele andere Merkmale, die die Evolution an unterschiedliche Umwelt- und soziale Bedingungen anpassen musste. Es gibt drei Arten von Lebensmitteln. Gut für alle. Die Diät, mit der wir Afrika verließen. Gut für manche Menschen. Eine Diät, an die sich einige im Laufe der Jahre angepasst haben. Wie zum Beispiel Bohnen und Südamerikaner. Nicht gut für irgendjemanden. Eine Diät, die niemand hat sich angepasst an. Es ist am besten, sich an das zu halten, was die Menschen seit der Antike gegessen haben, also an die ältesten Nahrungsmittel, gut für alle, Früchte, Fisch, Fleisch und Honig und erst dann an Getreide verschiedener Art, gut für manche Menschen. Nicht tierisches, Fett ist für niemanden gut. Vergiftung oder einfach nur Altern. Wenn man die Daten über die Verbreitung von Krankheiten in der westlichen Gesellschaft analysiert, kommt man nicht umhin, die Symptome einer Vergiftung, meiner Meinung nach durch die Giftstoffe in den Pflanzen, zu sehen. Diabetes, Arteriosklerose, Arthritis, Fettleibigkeit und eine Vielzahl von Autoimmunerkrankungen, Krankheiten. Das Auftreten dieser Krankheiten, aber auch bei 30- bis 40-jährigen Jägern, hätte die Anzeichen dieser Krankheiten erkennen müssen, aber das ist nicht der Fall, nicht einmal bei den erhaltenen Stämmen. Wir werden heute sehr alt und spüren daher wahrscheinlich die Wirkung der Giftstoffe aus der Nahrung. Hier lesen Sie einen Artikel, bei dem deutlich wird, dass der Autor rät, was er essen soll. Hier gibt es kein freies Denken. Veganismus ist, meiner Meinung nach, das Gegenteil einer kostenlosen Ernährung. Denn obwohl er sozusagen Logik, Mitgefühl für Tiere und Umweltschutz beinhaltet, ist er für Menschen nicht geeignet, da er Pflanzengifte enthält. Veganismus ist wie andere Ernährungsformen sehr wertvoll, wenn er auf verarbeitete Lebensmittel und Zucker verzichtet. Nach all den Informationen, die ich gesehen und analysiert habe, ist der Mensch darauf ausgelegt, sich hauptsächlich von Tieren zu ernähren. Wir finden es schön, dass Fleisch und Fett unseren Zuckergehalt nicht erhöhen. Für Menschen ist ein hoher Zuckergehalt schädlich für alle Körpersysteme. Die wichtige Frage ist, wie viele Jahre wir diesem Lebensmittel ausgesetzt waren. Fleisch gelangte bereits vor mehreren Millionen Jahren in unsere Ernährung. Brot erst vor 7000 Jahren und Rapsöl erst vor 40 Jahren. Es ist also ziemlich klar, wie hoch die Verträglichkeitschancen für jedes dieser Lebensmittel sind. Darüber hinaus wanderten und zerstreuten sich die Menschen über die ganze Welt und so wurde ihre Ernährung an ihren Aufenthaltsort angepasst und nicht unbedingt an das, was sie essen sollten. Beispielsweise bestand die Ernährung in Südamerika hauptsächlich aus Mais und Kartoffeln, im Vergleich zu Japan, wo die Ernährung üblich war, war Fisch und Reis. Tatsächlich sehen wir große Unterschiede in der Lebenserwartung der Japaner im Vergleich zu den Südamerikanern, in der Antike und auch heute noch. Reis ist ein hervorragendes Beispiel für ein bestimmtes Lebensmittel, mit dem nur Asiaten in Berührung kamen. Eine Studie, die zeigt, dass es Unterschiede im Verdauungssystem zwischen Menschen gibt, sowie eine Studie, die die Fähigkeit zeigt, Algen bei Asiaten zu verdauen. Heute wissen wir, dass Mais und Kartoffeln viele Giftstoffe enthalten. Und das macht Sinn, weil sie Abwehrmechanismen gegen Schädlinge entwickelt haben. Eine Kartoffel hat keine Zeitspanne, in der sie will, dass Schädlinge sie fressen, ähnlich wie bei Früchten. Die Wissenschaft zeigt, dass durch das Kochen nicht alle Giftstoffe aus der Kartoffel entfernt werden, obwohl die Entwicklung der Kartoffel den Trick des Erhitzens natürlich nicht berücksichtigt hat. Als die Menschen begannen, Feuer zum Kochen und Braten von Speisen zu nutzen, erweiterte sich ihr Speiseplan um Wurzeln, Gemüse, Hülsenfrüchte und dergleichen Lebensmittel, die sie ohne den Einsatz von Feuer nicht essen würden. Natürlich wurden durch das Erhitzen nicht alle Giftstoffe aus den Pflanzen entfernt, daher wurden zusätzliche Methoden wie Einweichen, Keimen und Fermentieren entwickelt, um diese Lebensmittel verzehren zu können. Eine Vergiftung kann grundsätzlich alles bewirken und jederzeit ihre Signale geben. Meiner Meinung nach ist die gesamte Menschheit durch Pflanzengifte vergiftet. Es ist unmöglich, dass Menschen so viele Pflanzenarten essen können, wenn jede Pflanze hunderte oder Dutzende verschiedener Giftstoffe enthält. Es ist kein Zufall, dass Kinder Gemüse und Blätter nicht mögen. Sie zeigen oft eine natürliche Abneigung gegen bittere, würzige und saure Aromen, das wahrscheinlich giftig ist. Daher hat sich durch die Göttin der natürlichen Auslese eine Abneigung gegen Aromen entwickelt. Unser natürlicher Instinkt ist, scharf, bitter und sauer nicht zu mögen, weil es Giftigkeit symbolisiert, süß und fettig symbolisiert es fertig und dies ist entscheidend für ein freies Denken über Ernährung. Eine instinktive Vorliebe für süße und fettige Geschmäcker spiegelt möglicherweise die Bereitschaft wider, sichere und leicht verdauliche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Jäger und Sammler, die vor dem Aufkommen der Landwirtschaft lebten, scheinen weniger von den chronischen Krankheiten zu haben, die moderne Gesellschaften plagen. Viele Forscher glauben, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, nachdem sie landwirtschaftliche Methoden übernommen hatten, was darauf hindeutet, dass die Umstellung auf einen landwirtschaftlichen Lebensstil möglicherweise unerwünschte Folgen für die menschliche Gesundheit hatte, ähnlich einer langsamen Vergiftung, und nicht nur die Auswirkungen des Alterns. Es zeigt sich, dass sich Bevölkerungsgruppen verändern vom Leben in der Wildnis bis zum modernen Leben sind sie am anfälligsten für moderne Lebensmittel, da sie wie wir mehrere tausend Jahre lang nicht diesem ausgesetzt waren und daher keine entsprechende genetische Anpassung durchlaufen haben. Beispielsweise sind Aborigines um ein Vielfaches anfälliger für Diabetes, Bluthochdruck, Herzprobleme und mehr. Dies zeigt, dass die moderne Ernährung im Grunde genommen für niemanden gut ist, aber für diejenigen, die seit Tausenden von Jahren nicht davon betroffen waren, ist sie sogar noch schädlicher. Die amerikanischen Ureinwohner reagieren empfindlicher auf Alkohol, weil sie keine Wahl, evolutionären Zugang dazu hatten. Aber auch der weiße Mann litt unter einer solchen Sucht und beeinträchtigte seine Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Vor der Agrarrevolution waren die Menschen auf eine Ernährung aus Früchten und tierischem Eiweiß angewiesen, die eine ausgewogene Vielfalt an Nährstoffen lieferte. Einige Hinweise deuten darauf hin, dass sie über stärkere Knochen, gesündere Zähne und eine geringere Häufigkeit chronischer Erkrankungen wie Fettleibigkeit, Diabetes und Herzerkrankungen verfügten als moderne Menschen. Mit dem Übergang zur Landwirtschaft konzentrierte sich die menschliche Ernährung jedoch mehr auf Getreide, Früchte und Pflanzen, was zu einem Anstieg des Kohlenhydratverbrauchs führt. Diese Änderung der Ernährungsgewohnheiten trug zu einer Verschlechterung der allgemeinen Gesundheit bei, da die Menschen anfälliger für Mangelernährung, Zahnprobleme und chronische Krankheiten wurden. Während die Agrarrevolution die Entwicklung komplexer menschlicher Gesellschaften und das Wachstum der Zivilisation ermöglichte, hatte sie auch eine erhebliche Auswirkung auf die menschliche Gesundheit. Es scheint, dass der Übergang von einem Jäger-Sammler-Lebensstil zu einem landwirtschaftlich geprägten Lebensstil zu einer Zunahme chronischer Krankheiten und Gesundheitsprobleme geführt hat, die an langsame Vergiftungen erinnern und nicht nur an die Auswirkungen des Alterns. Ausgezeichneter Artikel über Cyanid in Pflanzen. Dehnen Sie nicht den, nein, Muskel. Wir sind nicht dazu geschaffen, Versuchungen ständig zu widerstehen. Deshalb empfiehlt es sich, Lebensmittel, die man nicht essen möchte, einfach nicht in Reichweite zu legen. Zigaretten sollte man auch lieber nicht sehen, wenn man damit aufhören möchte. Betrifft die Frage, ob man Kinder zu Hause ungesunden Lebensmitteln aussetzen sollte? Eindeutig nein. Lesen Sie jetzt weiter. Für Kinder ist es in der Regel schwieriger, der Versuchung zu widerstehen als für Erwachsene. Daher ist es besonders hilfreich, den Kontakt mit ungesunden Optionen zu Hause zu minimieren. Es gibt mehrere Gründe, warum es Kindern schwerer fällt, Versuchungen abzulehnen. Impulskontrolle: nicht entwickelt das Gehirn von Kindern, insbesondere der präfrontale Kortex, der für die Entscheidungsfindung und Impulskontrolle verantwortlich ist, ist nicht vollständig entwickelt. Infolgedessen fällt es ihnen oft schwer, sich selbst zu regulieren, und sie neigen eher dazu, unmittelbaren Wünschen nachzugeben, anstatt über langfristige Konsequenzen nachzudenken. Da ein begrenztes Verständnis der Konsequenzen besteht, verstehen kleine Kinder möglicherweise nicht die möglichen negativen Folgen ungesunder Entscheidungen, wie ZB, die Auswirkungen auf ihre langfristige Gesundheit oder das Risiko, chronische Krankheiten zu entwickeln. Dieser Mangel an Verständnis macht es für sie schwierig, Versuchungen zu widerstehen. Durch den starken Einfluss äußerer Reize reagieren Kinder sehr empfindlich auf Reize in ihrer Umgebung, einschließlich visueller Hinweise, Gerüche und Geschmäcker. Wenn sie mit verlockenden, ungesunden Optionen konfrontiert werden, fällt es ihnen aufgrund ihrer erhöhten Reaktionsfähigkeit auf diese Reize möglicherweise schwer, Widerstand zu leisten. Gruppenzwangkinder können stark von Gleichaltrigen beeinflusst werden und fühlen sich möglicherweise unter Druck gesetzt, ungesunde Entscheidungen zu treffen, wenn ihre Freunde dies tun. Dieser soziale Einfluss kann es für sie schwieriger machen, Versuchungen, Nein, zu sagen. Aufgrund der emotionalen Verbindung zum Essen assoziieren Kinder bestimmte Lebensmittel möglicherweise mit Trost, Liebe oder Belohnung, was es für sie schwierig macht, diese Lebensmittel abzulehnen, wenn sie zu Hause verfügbar sind. Von durch die Reduzierung des Angebots an ungesunden Lebensmitteln im Haushalt können Eltern ihren Kindern helfen, diesen Versuchungen zu entgehen und den Zugang zu gesünderen Entscheidungen zu erleichtern. Dieser Ansatz unterstützt Kinder nicht nur bei der Entwicklung besserer Essgewohnheiten, sondern bereitet sie auch auf langfristige Erfolge bei der Aufrechterhaltung einer ausgewogenen und nahrhaften Ernährung vor. Menschen sind von Natur aus anfällig für Versuchungen, und es kann eine Herausforderung sein, sich ständig daran zu halten. Studien und Beispiele aus dem Alltag zeigen, dass eine wirksame Strategie zur Vermeidung ungesunder Gewohnheiten oder Suchtverhalten darin besteht, den Kontakt mit der Quelle der Versuchung zu eliminieren oder zu minimieren. Studien haben beispielsweise gezeigt, dass Menschen bei Lebensmitteln eher dazu neigen, sich ungesund zu ernähren, Snacks, wenn sie leicht zugänglich sind. Wansink, Painter und Lee, 2006. Indem man solche Artikel außer Sichtweite hält oder gar nicht kauft, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen abhängig werden. Stattdessen kann es zu besseren Essgewohnheiten führen, wenn man gesündere Lebensmittel wie Obst und Gemüse in Reichweite hat. Auch für diejenigen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, deuten Untersuchungen darauf hin, dass es hilfreich sein kann, visuelle Hinweise oder Erinnerungen zu vermeiden. Eine Studie von Tiffany und Drops, 1991, ergab, dass Menschen, die rauchbedingten Reizen ausgesetzt waren, ein stärkeres Verlangen nach Zigaretten verspürten. Daher kann es Menschen dabei unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören, indem sie Zigaretten außer Sichtweite halten und Umgebungen meiden, in denen häufig geraucht wird. Das Verständnis unserer angeborenen Anfälligkeit für Versuchungen kann uns dabei helfen, Strategien zu entwickeln, um dieser Versuchung wirksamer zu widerstehen. Indem wir die Exposition gegenüber ungesunden oder süchtig machenden Reizen reduzieren, können wir es uns leichter machen, gesündere Gewohnheiten und Verhaltensweisen beizubehalten. Eine weitere Erklärung für Vergiftungen und nicht nur für das Altern ist, dass Bevölkerungsgruppen, die vom Leben in der Natur zum modernen Leben übergehen, am anfälligsten für moderne Lebensmittel sind, weil sie ihm mehrere tausend Jahre lang nicht ausgesetzt waren wie wir und sich daher genetisch nicht angemessen angepasst haben. Beispielsweise sind Aborigines um ein Vielfaches anfälliger für Diabetes, Bluthochdruck, Herzprobleme und mehr. Dies zeigt, dass die moderne Ernährung im Grunde für niemanden gut ist, aber für diejenigen, die seit Tausenden von Jahren nicht davon betroffen waren, ist sie sogar noch schädlicher. Die amerikanischen Ureinwohner reagieren empfindlicher auf Alkohol, weil sie keine Wahl, evolutionären Zugang dazu hatten. Aber auch der weiße Mann litt unter einer solchen Sucht und beeinträchtigte seine Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Ersatz ersetzt im unwissenschaftlichen Sinne, auch wenn ich es nicht so sehr bin, die Natur mag es nicht, betankt zu werden. Und es gibt schöne Mechanismen gegen die Betankung, eine davon geschieht heute. Da sich die Welt erwärmt, weil die natürliche Umwelt auf der Erde zerstört wird. Wir sollten keine unvergorenen Glutenprodukte, sauberen Zucker, Koffein und Fleisch konsumieren, das unter unnatürlichen Bedingungen verarbeitet oder angebaut wurde. Und das Schöne ist, dass die Ersatzstoffe für uns oft viel giftiger sind als das Original. In wissenschaftlichen Worten: Ersatzstoffe für gängige Lebensmittel wie Milch, Zucker, Gluten und Fleisch werden nicht empfohlen, da es sich häufig um Konzentrate handelt und sie nicht so gesund sind, wie sie vermarktet werden. Sie haben oft negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Die meisten der heute bekannten Konzentrate sind nicht gut für uns, da wir in den Jahren unserer Evolution keinen Konzentraten ausgesetzt waren. Nehmen wir als Beispiel Tahini. Eine 100 Gramm Portion Tahini enthält etwa 1 Kilogramm Sesam. Dann ist klar, dass der Verzehr eines Kilogramms Sesam keinen Sinn macht und das Problem darin besteht, dass Sesam natürliche Giftstoffe enthält, die Schädlinge abwehren sollen. Durch den Verzehr enthält Sesamkonzentrat eine Konzentration an Giftstoffen. Das Schlimmste von allen ist ein Milchersatz auf Haferbasis, insbesondere giftiger Hafer. Milchalternativen wie Mandel, Soja oder Reismilch sind tatsächlich eine Konzentration dieser Produkte, die natürliche Giftstoffe enthalten, und in ihrer Konzentration nehmen wir tatsächlich eine Konzentration davon zu uns Giftstoffe. Außerdem fehlen den Ersatzstoffen wichtige Nährstoffe, die in Kuh- oder Ziegenmilch enthalten sind, wie Calcium, Vitamin D und Protein. Studien zeigen, dass Pflanzenmilch möglicherweise nicht die gleichen gesundheitlichen Vorteile wie Kuhmilch bietet und Ersatzstoffe Giftstoffe enthalten, die in Soja und Mandeln enthalten sind. Zuckerersatzstoffe wie künstliche Süßstoffe können zur Kalorienreduzierung beitragen. Einige Studien haben jedoch ergeben, dass sie zu Gewichtszunahme, Diabetes und anderen Gesundheitsproblemen führen können. Natürliche Zuckerersatzstoffe wie Honig oder Agavensirup enthalten immer noch Kalorien und können bei übermäßigem Verzehr zur Gewichtszunahme beitragen. Der richtige Weg ist einfach, keine Produkte mit Zuckerzusatz zu konsumieren. Daran gewöhnt man sich schnell. Zuckerersatzstoffe wirken nur bei Ihnen. Höchstwahrscheinlich sind sie nicht wirklich besser als Zucker. Der einzige Ersatz für reinen Zucker ist nullreiner Zucker. Glutenfreie Produkte sind wichtig für Menschen mit Zöliakie. Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit, also grundsätzlich jeder, sollten besser auf industrielle Glutenersatzstoffe verzichten. Gluten ist in Weizensorten enthalten, und der richtige Weg besteht darin, Weizen ganz zu meiden und nicht zu versuchen, Weizen zu ersetzen. Glutenfreie Lebensmittel können viele Kalorien, Zucker und ungesunde Fette enthalten. Fleischersatzprodukte wie Produkte auf Sojabasis, Seiten oder pflanzliche Hamburger sind grundsätzlich ein Konzentrat aus Soja, Erbsen oder einer anderen Pflanze und enthalten in der Regel eine Konzentration der natürlichen Giftstoffe in Soja, Erbsen oder anderen Pflanzen. Der Mensch ist nicht daran gewöhnt, von der Pflanze zu essen, es sei denn, es handelt sich um eine reife Frucht oder sie wurde einem Verfahren zur Entfernung der Giftstoffe unterzogen, beispielsweise durch Ansäuern oder längeres Erhitzen. Warum Öl? Sagen Sie, nicht dünn. Wir werden mit der Fähigkeit geboren, in fast jedem Bereich gut zu sein. Dazu gehört auch der Bereich Mathematik. Um in Mathe hervorragende Leistungen zu erbringen, muss man einfach stundenlang üben. Um ein gesundes Gewicht zu erreichen, ist es einfach, das zu essen, was für uns als Menschen geeignet ist, unabhängig von der Menge. Es gibt Menschen mit genetischen Problemen, die dazu führen, dass sie keine Mathematik lernen können, oder mit chronischen Stoffwechselerkrankungen, die zu einem abnormalen Gewicht führen. Normalgewicht bedeutet grundsätzlich, dass man nicht an einer Stoffwechselerkrankung leidet. Der Körper verfügt über einen komplexen Mechanismus, der es versteht, uns auf ein angemessenes Gewicht zu bringen. Genau wie die Hunderten von Mechanismen, die den Zucker, Vitamin C und Natriumspiegel aufrechterhalten, wird dies als Homöostase bezeichnet. Der Körper möchte ausgeglichen sein und das gilt auch für das Gewicht. Zu den Anzeichen einer Stoffwechselerkrankung zählen Hunger kurz nach dem Essen und ein Gewicht, das sich stark von dem Gewicht unterscheidet, das wir mit 18 Jahren hatten. Wie genau hilft die Genetik? Die Genetik hilft, Dinge zu essen, die nicht für uns geeignet sind. Wer davon nicht dick wird, der wird aber normalgewichtig sein, wenn er sich menschengerecht ernährt. Die Genetik hilft uns tatsächlich, keine Stoffwechselerkrankung zu bekommen. Der Gewichtsstabilisierungsmechanismus funktioniert nicht mehr richtig, obwohl wir den Körper mit Nahrungsmitteln vergiften, die für uns nicht geeignet sind. Aber auch die Genetik funktioniert bis zu einem gewissen Alter. Es wird als schön empfunden, wenn Menschen ab einem bestimmten Alter nicht mehr das Gewicht haben, das sie vorher hatten. Aus wissenschaftlicher und logischer Sicht scheint es wichtig zu sein, was wir essen, um unseren Gewichtsstabilisierungsmechanismus nicht zu beeinträchtigen und nicht auf die Mengen. Nehmen wir an, ein Vogel, der auf 100 Tonnen Kirschen trifft, schwillt nicht an und kann nicht fliegen. Die Gene dieser Vögel schützen ihn. Ein Vogel ohne diesen Abwehrmechanismus ist nicht mehr in freier Wildbahn. Aber wenn wir ihm eine Substanz geben, die sein Gewichtsstabilisierungssystem durcheinander bringt, wie gentechnisch veränderter Mais, ist es möglich und vernünftig, dass man ein Gewicht erreicht, bei dem man nicht fliegen und vor verrückten Menschen davonlaufen kann. Es gibt nichts Besseres als ein Experiment, um das zu beweisen. Machen Sie ein Experiment mit Ihrem Hund. Geben Sie ihm so viel bewegtes oder gekochtes Fleisch, wie er essen kann. Sehen Sie, ob er an Gewicht zunimmt. Geben Sie ihm etwas Hundefutter, das er fressen kann, und sehen Sie, was ihn dick macht. Grundlegende Signale. Signale über Durst und Hunger. So wie Sie darauf vertrauen, dass Ihr Körper signalisiert, wenn Ihnen kalt oder heiß ist, und Sie nicht genau überprüfen, wie hoch die Temperatur ist. Genauso weiß der Körper, dass er uns signalisieren soll, ob er hungrig oder durstig ist, und er sollte auf ihn hören. Manchmal signalisiert der Körper im Krankheitsfall eine Zurückhaltung beim Essen und das macht durchaus Sinn, denn im Krankheitsfall richtet der Körper seine Energie lieber auf den Kampf und nicht auf die Verdauung. Eines der Probleme ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der der Körper tatsächlich die Fähigkeit verliert, uns zu signalisieren, dass wir satt sind. Die einzige Möglichkeit, von dieser Krankheit geheilt zu werden, ist der Verzehr von an den Menschen angepassten Lebensmitteln. Jahrelange, nicht an den Menschen angepasste Ernährung führt zu Stoffwechselerkrankungen, die jeder in einem anderen Alter bekommt. Für das Trinken gilt das gleiche Prinzip, solange Sie Ihren Körper nicht mit Koffein, Alkohol oder anderen Diuretika verwechseln. Das Fazit aus Logik und Wissenschaft lautet: Trinken Sie Wasser, wenn Sie durstig sind, und essen Sie, wenn Sie hungrig sind. Bei einer kostenlosen Diät essen Sie weniger Kohlenhydrate und mehr Fleisch und Fisch. Daher ist es wichtig, dass Sie keine Angst haben, viel mehr Fleisch und Fisch zu essen, als Sie es gewohnt sind, und essen Sie, bis Sie satt sind. Warten Sie auf Signale, dass Sie keinen Hunger mehr haben. Warum signalisiert uns der Körper nicht, dass wir vergiftet sind? Der Körper signalisiert uns, und sein Weg ist die Fähigkeit, auch zwischen bitter, süß, scharf, sauer zu unterscheiden. B. Den Geruchssinn nutzen. Stinkendes Essen ist höchstwahrscheinlich verdorben und wir werden es nicht essen. Es ist ein Urinstink, der sich über Millionen von Jahren der Evolution entwickelt hat. Sie fragen sich bestimmt, wie schmeckt mir scharf? Oder wie schmeckt mir bitterer Wasabi? Und natürlich, wie schmeckt eine Zigarette? Fragezeichen, Anführungszeichen. Kurzfristig. Es hat mich nicht umgebracht, also bringen Sie mehr. Es gibt viele Systeme im Körper, denen auch Substanzen fehlen, die der Körper zuerst dorthin leiten kann, wo sie kurzfristig benötigt werden, normalerweise Gehirn und Energie, und erst dann langfristig, Knochenstärke und mehr. Das sieht man bei Osteoporose. In diesem Artikel erklärt Professor Bruce Ames die Theorie der Weiterleitung von Mineralien und Vitaminen. Bei einer Zigarette funktioniert ein weiterer Mechanismus der Voreingenommenheit durch eine chemische Substanz. Das Nikotin gibt dem Gehirn ein gutes Signal und dann assoziieren wir es mit der Zigarette und erhalten I. Ich mag es, die Zigarette will uns töten. Aber das Gehirn verbindet sie aufgrund des Nikotins mit etwas Gutem. Der Körper denkt kurzfristig. Der Körper verfügt über einen natürlichen Mechanismus, der uns den Wunsch gibt, weiterhin Lebensmittel zu essen, die wir gegessen und nicht gegessen haben, töte uns. Geben Sie dem Kind genügend Würze, dann wird es anfangen, scharf zu mögen. Der Test liegt im anfänglichen Geschmack und das zeigt sich bei Kindern. Sie wollen Fett und Süßes. Eine Vergiftung durch Pflanzengifte kann sich auf unterschiedliche Weise und zu jedem Zeitpunkt äußern, was sie zu einem häufigen und besorgniserregenden Problem macht. Der Mensch ist einer Vielzahl von Giftstoffen aus Pflanzen ausgesetzt, da jede Pflanze hunderte oder sogar tausende verschiedener Giftstoffe enthalten kann. Untersuchungen haben gezeigt, dass der wiederholte Kontakt mit bestimmten Aromen die Geschmackspräferenzen einer Person im Laufe der Zeit verändern kann. Eine in der Zeitschrift Appetite veröffentlichte Studie ergab beispielsweise, dass Kinder, die wiederholt Gemüse ausgesetzt waren, das sie zunächst nicht mochten, mit der Zeit eher eine Vorliebe für dieses Gemüse entwickelten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pflanzengifte ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen können und Kinder möglicherweise eine natürliche Vorliebe für süße und fetthaltige Lebensmittel haben. Allerdings kann der wiederholte Kontakt mit bestimmten Aromen die Geschmackspräferenzen verändern, und es ist wichtig, sich der möglichen langfristigen gesundheitlichen Folgen eines längeren Kontakts mit bestimmten Substanzen bewusst zu sein. Signalisierung von Schönheit. Schon in jungen Jahren bemerken wir, dass Geradlinigkeit gut aussieht und Geradlinigkeit ist krank. Sie erkennen sofort, dass wohlgeformt schön ist und dick nicht schön. Weiße Zähne sind schön und gelbe und braune Zähne sind nicht schön. Warum wurden wir mit solchen Fähigkeiten geboren? Wir erhalten ein Signal über Schönheit vom Gehirn, weil solche Schönheit Fruchtbarkeit zeigt, etwas, das uns die Möglichkeit gibt, unsere Gene zu übertragen. Weiß der Körper davon? Wie kann man einen Mangel an Mineralien und Co. signalisieren? Wie Tiere, die Mineralreserven auslecken, ist das Verlangen nach Salz bei uns etwas Ähnliches, wenn sie einen Mangel verspüren? Haben wir einen Durst nach Mineralien wie einen Durst nach Wasser? Lust auf Fleisch? Es gibt ein Signal für frisches und warmes Essen, das uns am besten schmeckt, und das aus guten Gründen. Es ist leichter verdaulich, nahrhafter und enthält weniger schädliche Bakterien. Meiner Meinung nach, und das ist ein bisschen ein Glücksspiel, weiß der Körper, dass er einen Mangel an Mineralien signalisieren kann, indem er hauptsächlich Fleisch essen möchte. Ich persönlich spüre es manchmal. Ich esse nicht viele Lebensmittel gleichzeitig, zum Beispiel eingelegtes Teffbrot mit Fisch, Rindfleisch mit Knochenmark oder Ziegenjoghurt mit gerösteten Kochbananen. Ich glaube, dass die Überschwemmung der Welt mit vielen Arten von Nahrungsmitteln das Signal verwischt, eine bestimmte Art von Nahrung zu essen, die Mineralien enthält, die uns fehlen. Aber wie bereits erwähnt, ist dies eine Wette, die ich eingegangen bin, weil ich die Tiere sehe, die Mineralienvorräte lecken, und unsere Liebe dazu Salz. Und aus evolutionärer Sicht macht es auch Sinn, dass Tiere einen Mangel verspüren und sich von einer Nahrung ernähren wollen, die die Zutat enthält, die ihnen fehlt. Wie sind Sauerteigbrot und Ziegenjoghurt für den Menschen geeignet und trotzdem sauer? Gute Frage. Brot oder jedes andere gesäuerte Getreide ist für uns geeignet, auch wenn es sauer ist und die logische Erklärung ist, dass es neu in unserer Evolution ist. Es ist wahrscheinlich eine der Ausnahmen, und tatsächlich gibt es im Sauerteig viele Lactobacillus-Bakterien, die wir verwenden wie erwartet als sauer erkennen. Das gleiche gilt für uns auch für Sauerjoghurt. Allerdings ist er aufgrund der Lactobacillus-Bakterien für uns viel besser geeignet als Milch. Das Sauerteigbrot ist erst nach dem Backen gut für uns, während der Joghurt nicht erhitzt werden muss. Während sowohl Sauerteig als auch Joghurt Milchsäurebakterien in ihre Fermentationsprozesse einbeziehen, sind die spezifischen beteiligten Bakterien normalerweise unterschiedlich. Joghurt wird hauptsächlich durch Fermentieren von Milch durch die Wirkung von Milchsäurebakterien, insbesondere Streptococcus thermophilus und Lactobacillus bulgaricus, hergestellt. Diese beiden Bakterienarten arbeiten zusammen, um die Laktose, den Zucker in der Milch, in Milchsäure umzuwandeln, die die Milch verdickt und Joghurt den charakteristischen sauren Geschmack von Joghurt und einem Produkt mit Bakterien verleiht. Aber dieses Mal sind sie gut für uns. Im Gegensatz dazu ist Sauerteig auf eine Mischung aus Wildhefe und Säurebakterien angewiesen. Milch, beispielsweise aus den Gattungen Lactobacillus und Leukonostoc, um den Teig zu fermentieren. Obwohl es einige Überschneidungen bei den Arten von Milchsäurebakterien geben kann, die in Sauerteig und Joghurt vorhanden sind, die spezifischen Bakterienarten und die beteiligten Fermentationsprozesse sind in der Regel unterschiedlich, was zu unterschiedlichen Geschmäckern und Texturen führt. Erfahrung ist mehr wert als 1000 Studien. Probieren Sie es selbst aus. Alles, was hier geschrieben steht. Trinken Sie beispielsweise 2 Gläser Kuhmilch im Vergleich zu 2 Gläsern Ziegenmilch. Wenn Sie eine gewisse Sensibilität für eines davon haben, werden Sie es sofort spüren. Versuchen Sie, frei zu essen und sehen Sie, ob es einen positiven Unterschied macht. Sie werden von dieser Erfahrung nichts verlieren. Auf lange Sicht ist das ein verrückter Gewinn. Genau das, wonach ein freier Gedanke sucht, ein minimaler Energieaufwand und ein riesiger Gewinn. Experimente, die nicht viel Schaden anrichten, sind großartig, weil sie sowohl zuverlässig als auch eine Erfahrung sind, an die man sich normalerweise erinnert. Die Wissenschaft zeigt, dass das Protein vom Typ Casein A1 in Kuhmilch die Empfindlichkeit gegenüber Milch und nicht gegenüber Laktose erhöht. Das Protein Casein A2 gibt es schon seit jeher und kommt häufig in Ziegen- und Schafsmilch vor. Irgendwann in der Geschichte wurde nur bei europäischen Kühen eine Mutation geschaffen, die dazu führte, dass sie mehr Casein A2-Protein in die Milch gaben. Meiner Meinung nach hat diese Mutation auch Auswirkungen auf die Gesundheit des Rindfleisches. Es gibt nichts Schöneres als ein Experiment. Ich habe in den USA sowohl normale Milch als auch Milch vom Typ A2 gekauft und meine Tochter und ich haben beide zu unterschiedlichen Zeiten ein Glas Milch getrunken. Meine Frau war wütend auf mich, weil ich Experimente an unserer Tochter gemacht habe. Aber ich beruhigte sie und sagte, es sei zum Wohle der Menschheit. Nachdem wir beide die normale Milch getrunken hatten, hatten meine Tochter und ich Bauchschmerzen und sie hatte auch Kopfschmerzen. Nachdem wir die A2-Milch getrunken hatten, waren wir beschwerdefrei. Natürlich wusste sie nicht, welche Art von Milch sie trank. Wissenschaft, Beobachtung und Logik kamen zusammen. In Israel ist es unmöglich, nur Milch der Sorte A2 zu kaufen. Ein weiteres Experiment, das Sie machen sollten. Essen Sie ein Kilo Rindfleisch und dann einen Tag später ein Kilo Fisch oder ein Kilo Lamm und Sie werden den Unterschied im Gefühl sehen. Seien Sie dabei die richtige Seite der Wette ist, dass unsere entfernten Vorfahren gegessen haben. Und die Logik zeigt nicht, dass Sie falsch lagen. Eigentlich liegt man auf der richtigen Seite der Wette. Denn wir wissen nicht genau, was für uns zum Essen geeignet ist. Aber wenn man ein neues Lebensmittel mitbringt, das eine neue Substanz enthält, und fragt, heilt oder vergiftet es uns, ist das der Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass es vergiftet, liegt bei 9.999 zu 10.000. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es heilt, bei 1 zu 10.000, da im Körper Millionen chemischer Prozesse ablaufen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine neue Substanz gefunden haben, gering ist. Welche Seite der Wette wählen Sie? Geben Sie dem menschlichen Körper Anerkennung dafür, dass er weiß, wie er ohne Spinat, Grünkohl oder Superfoods auskommt. Genauso funktionieren Evolution und natürliche Selektion. Indem sie aus tausenden anderen Möglichkeiten den richtigen Weg finden. Aber es ist unwahrscheinlich, dass das eine oder andere Superfood die Millionen von Prozessen im Körper verbessert, und sie sind auf keinen Fall derjenige, wer hat gerade diesen Weg gefunden. Die empfohlene Tagesdosis an Mineralien und Vitaminen RDA ist völlig falsch, weil sie auf Menschen basiert, die Pflanzen essen, die Giftstoffe enthalten, die die Aufnahme von Eisen und vielen anderen wichtigen Mineralien hemmen. Das große Geheimnis in der Ernährung ist, da wir am Ende die meisten Lebensmittel gleichermaßen genießen, dauert es nur wenige Tage, bis wir uns an die neue Ernährung gewöhnt haben. Es gibt keinen Menschen, der nicht mindestens einmal in seinem Leben seine Meinung über ein bestimmtes Lebensmittel geändert hat. Sie können also wahrscheinlich verstehen, was ich meine. Der Mensch ist anpassungsfähig, was bedeutet, dass wir uns am Ende normalerweise daran gewöhnen und es mögen. Also ist der Gedanke, ich kann nicht ändern, was ich jetzt esse, falsch. Der Mensch ist für den Verzehr der meisten Nahrungsmittel nicht geeignet, auch wenn diese natürlich und schmackhaft sind. Eine für manche Menschen gute Ernährung wirkt sich aufgrund der Gene und der Umwelt eines Menschen auf jeden unterschiedlich aus, genauso wie Charaktereigenschaften durch die Umwelt und die Gene beeinflusst werden. In der Natur vermischt der Mensch kaum Kohlenhydrate mit Eiweiß und Fetten. Dadurch entsteht das Stoffwechselproblem in der modernen Gesellschaft. Die Menschen, die in der Wildnis lebten, jagten einen Elefanten, aßen ihn und aßen nach ein paar Stunden, wenn sie hungrig waren, Obst. Das Mischen von Kohlenhydraten mit Eiweiß und Fett führt zu Zuckerproblemen und Fettleibigkeit. Das Fleisch wird lange verdaut und während dieser Zeit ist der Zucker aufgrund der Kohlenhydrate hoch. Die Indianer und die Ureinwohner, einschließlich Menschen, die keine Modernisierung erlebt haben, werden bei westlicher Ernährung viel schneller krank als westliche Menschen. Es zeigt, dass wir uns ein wenig weiterentwickelt haben, um mit der westlichen Ernährung zurechtzukommen. Dies zeigt aber gleichzeitig mit Sicherheit, dass die westliche Ernährung uns vergiftet, sonst wäre eine unterschiedliche Wirkung dieser beiden Gruppen nicht möglich. Das zeigen die meisten Ernährungsformen wie Ketogen, Paleo, Vegan, vegetarisch, fleischfressend eine Verbesserung der Gesundheit, weil sie den Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln reduzieren. Aber es gibt problematische Inhaltsstoffe, Pflanzengifte und insbesondere in Vollkornprodukten, Kuhmilch und so weiter. Ignorieren Sie die Zahlen 24 Gramm Protein. Sie müssen gelesen haben, dass wir 200 brauchen Gramm Protein, 59 Gramm Kohlenhydrate, 25 Gramm Fett pro Tag oder irgendetwas Seltsames, um unsere Gesundheit zu erhalten. Aber der menschliche Körper ist viel komplexer. Er versteht es, Mineralien und Vitamine zu speichern und uns ein Gefühl zu geben, wenn etwas fehlt. Wenn Sie Ernährungsberater oder Ärzte reden hören, als sei der menschliche Körper ein Rezept für Kuchen, ignorieren Sie es einfach. In den Millionen Jahren der Evolution überlebte der Mensch, ohne zu zählen, wie viel Fleisch, Obst oder Brot er aß. Normalerweise ist der Rat dieser Leute das Gegenteil von dem, was man wirklich essen sollte. Sie sagen oft bei jeder Mahlzeit, ich brauche Kohlenhydrate. Natürlich ist das Gegenteil der Fall, denn der Körper kann Fette und Proteine viel besser abbauen, wenn dort keine Kohlenhydrate vorhanden sind. Dies ist auf den Säuregehalt zurückzuführen, der für die optimale Wirkung der Enzyme im Magen erforderlich ist. Für Kohlenhydrate ist ein relativ niedriger Säuregehalt erforderlich und für den Abbau von Fetten und Proteinen ist ein relativ hoher Säuregehalt erforderlich. Der finanzielle Preis einer freien Ernährung ist nicht teurer als eine normale Diät, im Gegenteil, sie kann günstiger sein. Ein Kilogramm Teff kostet etwa 20 NIS. Wenn Sie das Brot selbst backen, kostet es genauso viel wie Brot im Supermarkt zu kaufen. Bei allen zuckerhaltigen Getränken aller Art gibt es eine Ersparnis, weil man nur Wasser trinkt. Obst und Ziegenjoghurt kosten bei einer normalen Ernährung das gleiche und bei einer Gratis-Diät ist es unnötig, Bio zu kaufen. Fazit: Eine Gratis-Diät kann einen kosten, kurzfristig ist das zwar wenig mehr, aber Sie sparen dadurch eine Menge Geld für die Gesundheitsausgaben und die Pflege Ihres Körpers, Geistes und Ihrer Zähne. Krank sein kostet viel Geld und ist unangenehm. Der Lebensmitteltest: Können wir Lebensmittel essen, ohne zu kochen, zu erhitzen oder Chemikalien zu verwenden? Wenn ja, und das Essen nicht bitter, scharf oder sauer ist, dann ist es für uns ein gutes Essen. Es ist besser, das Essen vor dem Verzehr zu kochen, aber das dient nur der Prüfung, ob es für den Menschen gut ist. Das bedeutet nicht, dass wir keine anderen Lebensmittel essen sollten, es ist nur eine Möglichkeit herauszufinden, was gut für uns ist. Beispiel: Weizen kann ohne Erhitzen und Mahlen nicht gegessen werden und ist daher weniger geeignet. Fisch und Fleisch können so gegessen werden, wie sie sind, und sind daher an den Menschen angepasst. Die Logik hinter dem Test ergibt sich aus der Tatsache, dass der Mensch Feuer und das Erhitzen von Lebensmitteln erst seit einigen hunderttausend Jahren ausgiebig nutzt, im Vergleich zu einigen Millionen Jahren der Evolution in der Weltaffen. Daher sind wir gut an den Verzehr von roher Nahrung, Unerhitzt oder Scheffel, angepasst. Solche Nahrung, die erhitzt oder Scheffel ist, sollte überprüft werden. Essen Sie keine Giftstoffe anstelle der Legende von Entgiftung. Unser Körper ist mit natürlichen Entgiftungsmechanismen ausgestattet, die effektiv funktionieren, ohne dass spezielle Werkstätten erforderlich sind. Tatsächlich scheidet der Körper ständig Giftstoffe aus, nicht nur bei bestimmten Ereignissen oder an bestimmten Orten wie Wochenenden in Mizpeh Ramon. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir dazu bestimmt sind, feste Nahrung zu uns zu nehmen, die gekaut werden muss. Die Grundidee besteht darin, unseren Körper nicht von Anfang an zu vergiften, und das erreichen wir durch die Einhaltung einer Diät. Das Kauen aktiviert die Freisetzung verschiedener Enzyme in unserem Verdauungssystem und fördert so eine effiziente Verdauung und Aufnahme von Nährstoffen. Andererseits kann der Verzehr gemischter oder gemahlener Lebensmittel zu einer schnellen Aufnahme führen und einen Anstieg des Blutzuckerspiegels verursachen, was für unseren Körper nicht ideal ist. Daher sind viele Nährstoffshakes für uns möglicherweise nicht notwendig oder vorteilhaft. Darüber hinaus ist unser Körper von Natur aus nicht darauf eingestellt, eine Mischung aus Früchten, Nüssen und Gemüse auf einmal zu verarbeiten. Dieses Ernährungsmuster war in der Geschichte der Menschheit nicht üblich, sondern entwickelte sich erst in den letzten Jahren. Daher ist es unerlässlich, unsere Ernährung aus der Perspektive der Evolution, der Wissenschaft, der Logik und kurz des freien Denkens zu betrachten. Es gibt Lebensmittel, die für den Menschen geeignet sind, und Lebensmittel, die nicht geeignet sind, die Definition, gesundes Essen, oder, super. Lebensmittel, sind keine logischen Definitionen. Die Art und Weise, wie Menschen essen, wenn nur Gras um sie herum ist. Die Magie von Ziegen und Schafen, sie fressen Gras und dann können wir ihre Milchprodukte oder sie essen. Deshalb waren die Menschen immer in der Nähe von Ziegen und Schafen in der Antike, weil es viel schwieriger ist, wirklich Gras zu finden als Obst, und sie aßen kaum Gemüse. Ja, in Bezug auf Milchkuh liegen alle falsch. Der Verzehr von fermentierter Ziegenmilch ist seit Tausenden von Jahren bekannt. Es gibt archäologische Stätten, die eine Käseproduktion bereits vor 9000 Jahren belegen. Der Unterschied zwischen Kuhmilch und Ziegenmilch im Hinblick auf unsere Fähigkeit, sie zu verdauen, liegt in einem Protein namens Casein. Alpha-S1-Casein und Alpha-S2-Casein-Proteine sind Subtypen von Casein, die in der Milch verschiedener Säugetiere, darunter Ziegen, Schafe und Kühe, vorkommen. Die Zusammensetzung und das Verhältnis dieser Casein-Subtypen können je nach Art, Rasse und sogar einzelnen Tieren variieren. A1-Beta-Casein kommt in der Milch bestimmter Kuhrassen vor, beispielsweise von Holstein-Kühen, und kommt auch in Schafsmilch statt in Kuhmilch vor. Bei der Verdauung kann A1-Beta-Casein ein bioaktives Peptid namens Beta-Casomorphin-7, BCM7, freisetzen, das mit Magendarmbeschwerden, Entzündungen und einer verlangsamten Magenentleerung in Verbindung gebracht wird. Und hier ist der interessante Punkt. Beta-Casein A1 und A2 sind zwei Versionen von Beta-Casein-Milchprotein. Es wird geschätzt, dass die genetische Mutation, die zur Version A1 führte, vor 5000 bis 10.000 Jahren auftrat. Die genetische Mutation, die zur Beta-Casein-Version A1 führte, beinhaltete einen einzelnen Aminosäureaustausch in der Proteinkette. Diese scheinbar kleine Veränderung veränderte die Art und Weise, wie das Protein während der Verdauung abgebaut wird. Meiner Meinung nach betrifft diese Mutation auch Rindfleisch. Und es kam bei europäischen Rinderrassen vor, insbesondere bei Bosochsen. Das ursprüngliche Beta-Casein-Protein bei Rindern war vom A2-Typ, der noch immer in einigen traditionellen Rinderrassen, wie dem afrikanischen und asiatischen Bos Indicus Rind, zu finden ist wie bei bestimmten Bos-Taurus-Rassen wie Gauzie- und Jersey-Kühen. Ziegen. Ziegenmilch enthält im Allgemeinen einen geringeren Anteil an Alpha-S1-Casein im Vergleich zu Kuhmilch und Schafsmilch. Einige Ziegenrassen produzieren sogar Milch mit wenig oder gar keinem Alpha-S1-Casein. Der Gehalt an Alpha-S2-Casein in Ziegenmilch ist im Allgemeinen höher als an Alpha-S1-Casein, was Ziegenmilch ihre charakteristischen Eigenschaften verleiht und sie für manche Menschen leichter verdaulich macht. Schafe. Der Alpha-S1-Casein-Gehalt in Schafsmilch ist im Allgemeinen höher als in Ziegenmilch, variiert jedoch zwischen den Rassen. Der Gehalt an Alpha-S2-Casein ist ebenfalls vorhanden. Das genaue Verhältnis zwischen Alpha-S1-Casein und Alpha-S2-Casein kann jedoch je nach Rasse und Art des Schafes variieren. Kühe. Kuhmilch enthält im Vergleich zu Ziegenmilch normalerweise einen höheren Anteil an Alpha-S1-Casein, der Gehalt an Alpha-S1-Casein variiert zwischen den Rassen. Holstein-Kühe haben beispielsweise im Allgemeinen einen höheren Alpha-S1-Casein-Gehalt als Jersey-Kühe. Der Gehalt an Alpha-S2-Casein ist auch in Kuhmilch vorhanden, aber das Verhältnis zwischen Alpha-S1-Casein und Alpha-S2-Casein hängt von der Rasse und der Genetik der Kuh ab. Die Logik zeigt, dass Ziegen vorzuziehen sind, weil es einfacher ist, Ziegen in Berggebieten zu züchten. Auch die Geschichte der Menschheit wurde von Ziegen begleitet. Sprüche 27. Vedi. Und wenn Wissenschaft und Logik übereinstimmen, sind die Chancen für die Wahrheit hoch. Das Restaurant eines Chefkochs ist die Zubereitungsmethode in der Ernährung, worauf es ankommt, sind die Zutaten. Obwohl die Zubereitungsmethode nicht immer von Bedeutung ist, sind bestimmte Prozesse, wie zum Beispiel die Säuerung und Fermentierung von Getreide, für die Beseitigung von Giftstoffen unerlässlich. Es ist wichtig, Lebensmittelkombinationen derselben Familie zu beachten, da sich die Verdauung aufgrund des Vorhandenseins von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten verändern kann. Es macht zum Beispiel Sinn, verschiedene Fleisch- oder Fischsorten zusammenzustellen. Gourmet-Restaurants legen oft Wert auf Geschmack und Zubereitung, ohne die ernährungsphysiologischen Auswirkungen ihrer Gerichte zu berücksichtigen, und verwenden unterschiedliche Zutaten und Zubereitungstechniken, die für unsere Gesundheit möglicherweise nicht optimal sind. Daher empfiehlt es sich, beim Essen in solchen Restaurants Vorsicht walten zu lassen, da dort der Geschmack den Nährwert überwiegen kann. Wenn es beispielsweise um Fleisch geht, sind die Qualität und die Herkunft des Fleisches, zum Beispiel grasgefüttertes Lammfleisch, wichtiger als die Art und Weise, wie der Koch das Rohmaterial zubereitet. Ich persönlich mag keine kleinen, nicht identifizierbaren Gerichte. Im Gegenteil. Ich mag große Gerichte, bei denen ich genau weiß, was drin ist. Es gibt eine Art allgemeine Anordnung. Sie vergiften ihren Hund. Haustiere wurden nie Mais, Soja, Weizen oder Hafer ausgesetzt, bis die Lebensmittelunternehmen diese Produkte in ihr Trockenfutter gegeben haben. Der Verzehr von toxinhaltigem Getreide führt aus folgenden Gründen zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen bei Hunden und Katzen. Plus reduzierte Nährstoffaufnahme. Antinährstoffe wie Phytate können sich an Mineralien wie Calcium, Eisen und Zink binden, wodurch deren Bioverfügbarkeit verringert und erschwert wird, damit Haustiere die essentiellen Nährstoffe aufnehmen können. Dies kann im Laufe der Zeit zu Nährstoffdefiziten führen. Plus Störung des Verdauungssystems. Bestimmte ernährungshemmende Substanzen wie Lektine können die Auskleidung des Verdauungssystems reizen und Symptome wie Erbrechen, Durchfall oder Bauchschmerzen verursachen. Dies gilt insbesondere, wenn die Körner roh verzehrt oder unsachgemäß gekocht werden. Plus Allergien und Empfindlichkeiten. Einige Haustiere können an Allergien oder Empfindlichkeiten gegenüber bestimmten Körnern leiden, was zu Entzündungen und Beschwerden im Verdauungssystem führen kann. Getreide wie Weizen und Mais sind häufige Allergene für Hunde und Katzen. Plus Entzündungsreaktion. Bestimmte Antinährstoffe können zu Entzündungen im Körper beitragen, die bestehende Gesundheitsprobleme verschlimmern oder zur Entstehung neuer Gesundheitsprobleme führen können. Tiernahrungshersteller sind sich der potenziellen Risiken bewusst, die mit Toxinen, in Antinährstoffen, verbunden sind. Aber sie sind viel billiger als Lachs oder Hühnchen. Und ja, die Tierärzte liegen falsch. Getreide, die folgenden Getreidesorten werden nur 48 Stunden lang eingeweicht und 48 Stunden lang fermentiert Stunden und dann gekocht. Hirse, Hirse, Sorghum, Sorghum, Schafgarbe, AMARANTH. FONIO Wildreis und etwas weißer Reis, hauptsächlich für Asiaten. Ich glaube nicht, dass wir uns so weit entwickelt haben, dass wir es gewohnt sind, sie zu essen. Alle anderen Getreidesorten, meiden Sie sie komplett. Wie die Alten sangen und vermissten, Sie müssen Ihre problematischen Giftstoffe aus den Körnern entfernen. Körner sind wie Samen und wollen nicht gegessen werden. Also muss man eine Aktion ausführen, für die sie in der Natur nicht bereit waren. Tiere können nicht einweichen, marinieren und erhitzen. Durch das Einweichen der Samen wird angenommen, dass die Samen keimen und somit ein Entgiftungsmechanismus aktiviert wird. Während der Gärung bauen Bakterien wie Lactobacillen die Giftstoffe ab, und beim Kochen wird ein Teil der Giftstoffe zerstört. Das freie Denken hilft uns zu verstehen, dass unsere Vorfahren Brot nicht aus Geschmacksgründen aufgingen, sondern um gesundheitliche Probleme zu vermeiden und um das Brot länger haltbar zu machen. Heutzutage ist Weizen an den meisten Orten, an denen es Weizen gibt, genetisch anders und wird nicht fermentiert, daher die Probleme. Tierisches Fett, ja Rinderbutter X, kann wegen Neu5GC problematisch sein. Ziegenbutter VX, kann wegen Neu5GC und auch problematisch sein, weil es eigentlich ein Konzentrat aus der Milch ist. Fischöl VVV, hilft bei der Exposition. Zu verwenden wegen Omega-3. Gänse- und Entenöl V, sie haben fast kein Neu5GC und sind daher sicher. VX Kuhfett, kann wegen Neu5GC problematisch sein. Es ist nicht nur so, dass Menschen den Geschmack von Fett mögen. Es erhöht den Blutzucker nicht und ist energetisch am effizientesten. Stämme im Pol, die sich ausschließlich von Fisch und Tieren ernähren, leiden weder an Bluthochdruck noch an Herzproblemen. Das ist ein schlüssiger Beweis dafür, dass tierische Fette in der westlichen Gesellschaft nicht das Problem sind. Für einige Tiere kann es problematisch sein. Öl und Pflanzenfett. Für Öl aus jeder Pflanze XXX Olivenöl X Rapsöl und andere Pflanzenfette sind eigentlich konzentrierte Formen von Giftstoffen, die in Pflanzen vorkommen. Diese Öle wurden erst in den letzten Jahrzehnten in unsere Ernährung aufgenommen und der Mensch hat diese Substanzen in der Vergangenheit nicht in großen Mengen konsumiert. Studien zeigen, dass diese Giftstoffe die menschliche Gesundheit schädigen können. Darüber hinaus kann das Erhitzen von Pflanzenöl dessen Toxizität noch verstärken. Daher ist es überraschend, dass viele Menschen Olivenöl als gesundes Lebensmittel betrachten. In Wirklichkeit gibt es kein gesundes Lebensmittel oder Superfood. Vielmehr können einige Lebensmittel für bestimmte Menschen oder Umstände besser geeignet sein als für andere. Was Olivenöl betrifft, ist es wichtig zu beachten, dass es aus unreifen und bitteren Oliven hergestellt wird, die eine erhebliche Menge an Giftstoffen enthalten können. Daher ist es ratsam, Olivenöl in Maßen zu verwenden. Aber auf jeden Fall ist es besser, tierische Öle zu wählen, die für den Menschen geeignet sind. Gefäßerkrankungen, darunter auch Herzerkrankungen, werden durch Zucker und Pflanzenöle beschleunigt und nicht durch tierische Fette und Öle. Eine der Ursachen dafür sind die kleinen Proteine, die hauptsächlich in Pflanzen und Getreide vorkommen und verhindern sollen, dass sie von Tieren gefressen werden. Ein Artikel über Lektine und die Schädigung der Blutgefäße. Wessen, Paul. Olivenöl. Geschichte, Produktion und Eigenschaften der klassischen Öle der Welt. Eine Studie zur Verwendung von Ölen. Im Laufe der Geschichte gab es für Olivenöl viele dokumentierte Verwendungszwecke. Alle Kulturen verwendeten Oliven hauptsächlich als Lampenbrennstoff, und dies war ihr größter Wert. Bei vielen Zeremonien wurde Olivenöl verwendet, unter anderem bei der Salbung von Königen, Kriegern und der Öffentlichkeit als Ordensleute. Der Begriff Messias bedeutet der Gesalbte. Duftende Olivenöle wurden verwendet, um den Göttern Opfer darzubringen, als Salben zur Heilung von Krankheiten und um Haut und Haar gesünder aussehen zu lassen. Die Griechen gossen rituell Olivenöl auf die Haut des Sportlers und kratzten es anschließend mit dem Schweiß und Staub ab Wettbewerb. Es wurde auch zur Herstellung von Seife und zur Heiligung der Toten verwendet. Über die Verwendung von Olivenöl für den menschlichen Verzehr liegen nur sehr wenige Unterlagen vor, näher an den Fischarten, die früher verzehrt wurden, mehr als an den Fleischarten, die uns heute zur Verfügung stehen. Meeresfische oder Fische, die in freier Wildbahn und nicht in Teichen gefangen werden, werden am meisten empfohlen. Es wird empfohlen, vorzugsweise Seefisch zu verzehren, Fisch mit hohem Fettanteil, und meiden Sie Teichfische. Teichfische werden in der Regel mit Getreide, Soja und anderen Substanzen gefüttert, die für Fische nicht natürlich sind, was sie weniger nahrhaft macht. Studien haben gezeigt, dass wildgefangener Fisch die beste Wahl ist, da er viele nützliche Substanzen enthält, darunter einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren und Jod. Der Mensch ist gut an den Verzehr von Fisch angepasst und kann sogar roh ohne Nebenwirkungen verzehrt werden, was darauf hindeutet, dass er für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Darüber hinaus sind Allergien gegen Fisch relativ selten und eine Allergie gegen ein bestimmtes Lebensmittel weist häufig auf dessen Toxizität hin. Außerdem wird empfohlen, Getreide und Fisch getrennt zu essen, anstatt sie in derselben Mahlzeit zu kombinieren. Dies liegt daran, dass sie unterschiedliche Verdauungsbedürfnisse haben und bei gemeinsamem Verzehr möglicherweise nicht optimal aufgenommen werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Verzehr von Meeresfisch aufgrund seines hohen Nährstoffgehalts zu empfehlen ist und dass wildgefangener Fisch aus Teichen vorzuziehen ist. Allergien gegen Fisch sind selten und Fisch kann roh oder gekocht verzehrt werden. Für eine optimale Verdauung und Nährstoffaufnahme wird auch der getrennte Verzehr von Getreide und Fisch empfohlen. Fleisch. Ja, es ist gut für uns, Pflanzenfresser zu essen und keine Mischfresser, die auf Weiden aufgewachsen sind. Huhn, Ente, Gans, Ziege, Büffel, Elch. Der menschliche Körper ist darauf ausgelegt, bei einer fleischbasierten Ernährung Fett abzubauen. Das sieht man an den 5 verschiedenen Organen, die gleichzeitig arbeiten müssen, um Fett abzubauen. Sogar Kühe, die Gras fressen, sind das Endprodukt, das in ihr Blut aufgenommen wird, Fettsäuren, die von Bakterien in ihrem Darm aus Ballaststoffen gebildet werden. Sie kauen das Gras und fügen Speichel hinzu, um ihren Darmbakterien eine neue Oberfläche zu bieten, auf der sie die Ballaststoffe in Fettsäuren zerlegen können. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der Verzehr von Fett die Verdauung erleichtert. Um den Verzehr von Geflügel oder Tieren, die Getreide wie Soja, Gerste und Mais fressen, herunterzuspielen, gilt die Grundregel. Wenn auf der Verpackung nicht steht, dass sie nur Gras gegessen haben, dann die Kuh oder das Huhn hat Futter bekommen, das für sie nicht geeignet ist. In Israel weiß man überhaupt nicht, was es ist, aber in den USA ist es weit verbreitet, es aufzuschreiben. Nur wenn sie kaufen, sind sie nicht dafür gebaut, diese Körner zu essen, und einige der Giftstoffe dieser Körner gelangen über ihr Fleisch auf uns. Die inneren Organe und das Fett der Tiere sind die nährstoffreichsten Teile. Es ist wichtig, Getreide und Kohlenhydrate nicht mit Fleisch zu vermischen und sie getrennt voneinander im Abstand von mehreren Stunden zu essen. Daraus lässt sich schließen, dass wir an den Verzehr von Ziegen angepasst sind, weil wir Jahrtausende lang mit ihnen aufgewachsen sind. In ihrem Buch heißt es nicht nur, koch eine Ziege nicht in der Muttermilch, sondern bezieht sich auch darauf, dass man verschiedene Lebensmittel nicht vermischen darf, zusammen. So leben wir seit Millionen von Jahren und erst in der modernen Zeit vermischen wir alles aus allem. Eine Beschreibung menschlicher Gesellschaften, die hauptsächlich Fleisch aßen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Fleisch, das sie einst aßen, und dem Fleisch domestizierter Haustiere. Im Gegensatz zu Meeresfischen, die mit dem identisch sind, was sie einmal gegessen haben. Und trotz der Unterschiede ist es immer noch nah genug, dass man nicht genauso essen kann, wie die Jäger gegessen haben. Paläolithische Bevölkerungen konsumierten hauptsächlich tierisches Eiweiß. Wildfleisch, meist von vegetarischen Tieren wie Rindern, die in Herden lebten, darunter Hirsche, Bisons, Pferde und Mammuts. Das Nährwertprofil dieses Fleisches unterscheidet sich deutlich von dem Fleisch, das in modernen Supermärkten erhältlich ist. Modernes Fleisch enthält viel mehr Fett in Form von Unterhautfettgewebe, Bindegewebsoberflächen und Fasern im Muskel selbst. Domestizierte Tiere waren aufgrund einer gleichmäßigen Nahrungsversorgung und geringerer körperlicher Aktivität schon immer dicker als ihre wilden Artgenossen. Neue Fütterungs- und Aufzuchtmethoden haben den Fettgehalt weiter erhöht, um den Verbraucherwünschen gerecht zu werden, weich und saftig. Dadurch kann der Fettanteil heutiger Schlachttiere 25-30% oder mehr erreichen. Im Gegensatz dazu ergab eine Studie mit 15 vegetarischen afrikanischen Tierarten, dass ihr durchschnittlicher Fettanteil 4% beträgt. Bei domestizierten Tieren gibt es nicht nur mehr Fett, auch die Zusammensetzung ist ganz anders. Der Hauptgrund für diesen Unterschied ist die Mischung, die domestizierten Tieren verabreicht wird. In den USA und anderen entwickelten Ländern kann man jedoch Fleisch von Tieren erhalten, die nur Gras und keine Mischung gefressen haben. Fett von Wildtieren enthält 5-mal mehr mehrfach ungesättigte Fettsäuren als Fett von domestizierten Tieren. Darüber hinaus enthält tierisches Fett eine erhebliche Menge, etwa 4%, Eicosapentaensäure, EPA, eine langkettige mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäure, die für ihre schützende Wirkung gegen Arteriosklerose und bösartige Erkrankungen bekannt ist. Domestiziertes Rindfleisch enthält nur Spuren von EPA. Wildtierfleisch hat weniger Kalorien und mehr Protein pro Gewichtseinheit als domestiziertes Tierfleisch, obwohl die Aminosäurezusammensetzung ihres Muskelgewebes ähnlich ist. Da der Cholesteringehalt von Fett dem von Muskelgewebe ähnelt, ist nicht zu erwarten, dass sich der Cholesteringehalt von Wildtierfleisch wesentlich vom Supermarktfleisch unterscheidet. Eine heilige Kuh schlachten? Bei Kuhfleisch gibt es ein Problem, da Neugier C5 Uhr morgens häufigsten vorkommt in Rindfleisch, daher ist es nicht für den Menschen geeignet. Die heutige Industriekuh wurde erst vor relativ kurzer Zeit für den Menschen gesucht, im Vergleich zu Ziegen, die vor 10.000 Jahren domestiziert wurden. Kühe wurden verbessert und sind im Vergleich zur Ziegenindustrie eine ganze Branche. Daher scheint es besser, auf Ziegen und nicht auf Kühe zu setzen. Alle Lebensmittel der großen Industrien, Huhn, Eier, Soja, Weizen, Reis und Milch, sind nicht gut für uns, also wahrscheinlich auch Rindfleisch. Die Indianer haben recht damit, dass sie Kühe als heilig betrachten. Neu-5-GCN-Glykolylneuraminsäure ist eine Art Sialinsäure, ein Zuckermolekül, das auf der Zelloberfläche vieler Säugetiere, darunter Kühe, Schafe und Ziegen, vorkommt. Allerdings synthetisiert der Mensch Neu-5-GC aufgrund einer genetischen Mutation im CMAH-Gen während der Evolution nicht auf natürliche Weise. Stattdessen produziert der Mensch eine ähnliche Sialinsäure namens Neu-5-ACN-Acetylneuraminsäure. Neu-5-GC kommt in den meisten Fleischsorten vor. Es ist eine problematische Substanz, wenn unser Darm, bei einem großen Teil der Bevölkerung, verletzt ist, und möglicherweise auch dann, wenn er nicht verletzt ist. Es kommt hauptsächlich im Fett und in den inneren Organen von Rindern vor. In Rindfleisch ist es in hoher Konzentration vorhanden, bei Schafen und Ziegen ist es ebenfalls vorhanden, wenn auch in geringeren Mengen. Obwohl die Wissenschaft keine schlüssigen Aussagen dazu macht, bin ich der Meinung, dass dies der Fall ist. Es ist besser, wenn möglich auf rotes Fleisch, Rindfleisch, zu verzichten. Eine Studie, die die Wirkung von Neu5GC bei Tieren untersuchte, Menschen sind seit Hunderttausenden von Jahren Neu5GC ausgesetzt. Eine Studie zum Beispiel über den Maasai-Stamm, der sich von Fleisch, Milch und Blut von Rindern und Ziegen ernährt und bei dem keine Krebserkrankungen festgestellt wurden. Es wurde festgestellt, dass es bei den beiden Maasai-Stämmen mehr Probleme mit der Knorpelerosion gab als bei dem entsprechenden Stamm, der kein Fleisch aß. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass rotes Fleisch Gelenkprobleme verursachen kann. Bei Säugetieren, die Neu5GC produzieren, spielt es eine Rolle bei verschiedenen zellulären Prozessen, einschließlich Signalübertragung, Adhäsion und Zellerkennung. Manchmal sind Sialinsäuren wie Neu5GC beteiligt. Enge Wechselwirkungen zwischen Zellen und ihrer Umgebung und tragen zu wesentlichen biologischen Funktionen bei. Beim Menschen wird Neu5GC durch den Verzehr von rotem Fleisch und hauptsächlich Kuhmilchprodukten aufgenommen. Nach der Einnahme wird Neu5GC vom Gewebe absorbiert, obwohl der Körper nicht in der Lage ist, es zu synthetisieren. Das Immunsystem erkennt Neu5GC als Fremdstoff und kann eine Immunantwort auslösen, die Antikörper gegen Neu5GC produziert. Diese Immunantwort kann zu Entzündungen führen, die vermutlich bei verschiedenen Gesundheitsproblemen wie Krebs, Herzerkrankungen und anderen chronischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Es gibt Hinweise darauf, dass Neu5GC Auswirkungen auf die Gelenke haben könnte, was möglicherweise dazu beiträgt zu Entzündungen und Gelenkerkrankungen. Ich wette, dass es für den Menschen eine etwas problematische Substanz ist, führt beim Menschen zu Giftstoffen. Wenn unser Darm stärker geschädigt ist, gelangt viel davon in den Blutkreislauf. Und bei Menschen, die weniger wissen, wie man damit umgeht. Asiaten zum Beispiel, wer zum Beispiel nicht mit Kühen in Berührung kam. So wie ein Weißer nicht mit Reis in Berührung kam. Daher würde ich empfehlen, alles zu reduzieren, was mit Produkten zu tun hat, die von einer Kuh stammen. Wer braucht Mineralien und Vitamine, wenn es Nahrungsergänzungsmittel gibt? Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Mangel an Mineralien und Vitaminen ein Symptom und nicht das Problem ist. Das Problem kann durch Nahrungsergänzungsmittel nicht behoben werden. Da es dem zentralen Gesetz, man kann die Natur nicht bekämpfen und es ist sehr gefährlich, klug mit ihr umzugehen, widerspricht. Eine Korrektur des Ausdrucks ist nur durch freien Verzehr möglich. Fermentiertes Getreide, Fleisch, Fisch, Ziegenmilchprodukte und reife Früchte. Nahrungsergänzungsmittel werden nicht auf die gleiche Weise aufgenommen wie über die Nahrung, die wir zu uns nehmen, und es gibt hunderte von Unterarten und Formen von Mineralien. Beispielsweise wird Eisen aus Pflanzen im Vergleich zu Eisen aus Tieren nur sehr teilweise absorbiert. Tiere, die Gras gefressen haben, haben viel mehr Mineralien und Vitamine als Tiere, die Getreide und eine Mischung gefressen haben, um sie fett zu machen. Dies sind alles Tiere, die in Supermärkten vermarktet werden. Wenn sie Lebensmittel zu sich nehmen, die für den Menschen geeignet sind, hauptsächlich tierische Lebensmittel und Früchte, es besteht keine Notwendigkeit für Nahrungsergänzungsmittel. Die meisten Vitamin- und Mineralstoffmangelprobleme werden durch Absorptionshemmer, Toxine, von Mineralien verursacht, die in Gemüse, Blättern, Nüssen, Wurzeln, unreifen Früchten, Pilzen und Blättern vorkommen. Diese Abwehrmittel sollen verhindern, dass Tiere diese Pflanzen fressen. Die meisten Vitamine und Mineralstoffe, die wir benötigen, finden sich im Fleisch von grasgefütterten Tieren und in Wildfischen. Die meist fehlenden Mineralstoffe: Jod, Eisen, B12, Zink, Omega-3, Q10 sind meist auf eine pflanzliche Ernährung, Samen, Getreide, Gemüse, Blätter, Nüsse und Pilze, zurückzuführen. Vitamin-D-Präparate sind meiner Meinung nach ein Mangel unnötig, da Vitamin D in tierischen Fetten enthalten ist und dort aufgenommen werden sollte. Sie sind das Wenige, das benötigt wird. Zwar produziert der Körper Vitamin D, wenn er der Sonne ausgesetzt ist, aber das meiste davon dient dem Schutz vor der Sonne und nicht bei Vitamin D-Mangel. Probiotika sind wahrscheinlich völlig unnötig, denn ohne die richtige Nahrung sterben Darmbakterien ab und Studien haben gezeigt, dass das Wichtigste, was man isst, die Darmbakterien beeinflusst. Den meisten Menschen in der modernen Welt fehlt Jod, weil sie wenig gefangenen Fisch essen in freier Wildbahn. Teichfische enthalten eine geringe Menge Omega-3, da es fast keine Algen gibt. In den Teichen und den Fischen wird das Omega-3 durch den Verzehr von Algen aufgenommen, Wiederaufbereitung des Landes. In Israel gibt es keinen guten Test für Jodmangel und nein geeignete Jodpräparate. Durch die Verwendung chemischer Substanzen und identischer Kulturen verschlechtert sich die Qualität des Bodens und beeinträchtigt die Qualität des Gemüses und Obstes, das sie konsumieren. Ich esse überhaupt kein Gemüse. Die Verschlechterung des Bodens führt zu einem Mangel an Magnesium, Zink, Jod und mehr in der Nahrung, die wir essen. Im Leitungswasser mangelt es in der Regel an essentiellen Mineralien, daher ist es besser, Mineralwasser zu trinken. Wenn Sie befürchten, dass sich in der Nahrung, die Sie essen oder an Ihrem Wohnort, Ameisen, Insekten, Staub, Erde und natürliche Dinge befinden, seien Sie ruhig, sie schaden nicht uns, im Gegenteil, sie stärken uns sogar, ihre Vermeidung verursacht Allergien aller Art und nicht Krankheiten, wie Sie befürchten. Den meisten Menschen fehlt Jod im Körper und dieser Mangel verursacht Probleme wie Müdigkeit, Verstopfung und Depressionen. Den Mangel zu beheben ist eine der einfachsten Möglichkeiten, ein Ungleichgewicht in der Schilddrüse zu behandeln. Jodmangel resultiert aus der wiederholten Nutzung kultivierter und besprühter landwirtschaftlicher Flächen sowie dem Verzicht auf den Verzehr von Meeresalgen und Meeresfischen. Empfehlungen für eine bestimmte tägliche Menge an Vitaminen und Mineralstoffen, RDA, gehen davon aus, dass Menschen sich westlich ernähren, wobei Kohlenhydrate den Großteil ausmachen ihrer Ernährung. Sie sind nicht für diejenigen geeignet, die für den Menschen geeignete Lebensmittel zu sich nehmen. In tierischen Lebensmitteln und Früchten ist die Aufnahme von Mineralien und Vitaminen viel größer als in pflanzlichen. Und die inneren Organe von Fleisch und Fisch enthalten die wichtigsten Vitamine und Mineralien, die aus anderen Quellen, Leber, Gehirn, Herz und so weiter, nur schwer zu gewinnen sind. Es ist besser, so wenig wie möglich zu vermischen und tierische von pflanzlichen Lebensmitteln zu trennen. Fett und Eiweiß von Kohlenhydraten trennen. So aßen die Alten. Lebensmittel, die natürlich aussehen, gehören zu den gefährlichsten, weil sie täuschen. Zum Beispiel Kartoffeln, Reis, Bohnen, Wassermelone, die nicht empfohlen werden, da sie voller Lektine sind. Natürliche Lebensmittel reichen nicht aus, da man zum Beispiel reifes Obst und einige Gemüsesorten essen muss. Aber wegen der Verlängerung ihrer Haltbarkeit werden sie unreif gepflückt und auf unnatürliche Weise gekocht. Ihre natürliche Substanz, Lektine, die sie vor vorzeitigem Verzehr durch Schädlinge schützt, bleibt in großen Mengen erhalten. Durch Kochen, Erhitzen und Fermentieren wird die Menge an Lektinen normalerweise gesenkt, aber nicht in ausreichendem Maße. Der entscheidende Punkt hierbei ist, dass Minderjährige für niemanden gut sind, aber bei einigen von uns wirkt es sich schwerwiegender und mit unterschiedlichen Symptomen aus. Versuchen Sie, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett nicht zu mischen und überhaupt keine Lebensmittelarten zu mischen. In der Natur tun Sie das nicht. Kommen zusammen vor, nur in KFC. Mischen verursacht bei Menschen Sodbrennen viele, insbesondere wenn das Fett pflanzlich ist oder die Giftstoffe der Pflanze Sodbrennen verursachen. Beachten Sie, dass es kein Sodbrennen gibt, wenn Sie nur Fleisch essen, und es spielt keine Rolle, wie viel Fett es enthält. Es wird empfohlen, jeden Tag mindestens eine Mahlzeit ohne Kohlenhydrate, Obst, Brot, Müsli und so weiter, einzunehmen, um den Mechanismus zu regulieren, Kontrolle von Zucker und Ketonen im Körper. Ketone oder Ketonkörper sind eine Art organische Verbindung, die der Körper produziert, wenn er Fett zur Energiegewinnung abbaut. Dies tritt normalerweise auf, wenn ein Mangel an Glucose, der Hauptenergiequelle der Zellen, vorliegt, beispielsweise beim Fasten, bei geringer Kohlenhydrataufnahme oder bei längerem Training. Wenn der Glucosespiegel niedrig ist, spaltet die Leber Fettsäuren in Ketone auf, die als alternative Energiequelle für Körper und Gehirn dienen. Es gibt drei Haupttypen von Ketonkörpern: Acetoacetat, Beta-Hydroxybutyrat, BHB, und Aceton. Die Ketogenese, der Prozess der Produktion von Ketonen, ist eine normale Stoffwechselreaktion auf eine niedrige Glukoseverfügbarkeit. Allerdings können hohe Ketonwerte bei bestimmten Erkrankungen gefährlich sein, beispielsweise bei unbehandeltem Diabetes. In diesem Fall kann eine lebensbedrohliche Erkrankung namens diabetische Ketoazidose, DKA, auftreten, die sofortige ärztliche Hilfe erfordert. Der Zustand der Ketose, in dem Ketone als Hauptenergiequelle dienen, ist die Grundlage einer ketogenen Ernährung. Diese Diäten sind fettreich und kohlenhydratarm und zielen darauf ab, die Ketose zu induzieren und aufrechtzuerhalten, um Gewicht zu verlieren, die geistige Konzentration zu verbessern und andere potenzielle gesundheitliche Vorteile zu erzielen. Früher waren die meisten Mahlzeiten kohlenhydratfrei, und heute enthalten alle Mahlzeiten immer Kohlenhydrate. Es ist einfach eine Frage der Gewohnheit. In der modernen Ernährung verwirrt der Verzehr von Fetten und Proteinen zusammen mit Kohlenhydraten unsere Körpersysteme und sendet starke Signale an das Gehirn. In der Natur gibt es keine Kombination und so etwas gab es auch nicht, daher reagiert unser Gehirn extrem darauf. Im Laufe der Jahrtausende der Evolution ernährten sie sich von Fisch und nach wenigen Stunden von Früchten. Es gab keinen Fisch mit Reis und kein Olivenöl mit Brot in derselben Mahlzeit. Der Grund liegt darin, dass bei dieser Vermischung sowohl die Fettmenge als auch der Zucker im Blut zunimmt. Ein seltenes Phänomen, mit dem der Körper nicht gut zurechtkommt und ein Phänomen, das beim Nahrungssammeln und Jagen nicht akzeptiert wird. Überprüfen Sie sich selbst mit einem Blutzuckertest. Wenn die Kohlenhydrate verarbeitet werden und das Fett verarbeitet und unnatürlich ist, steigen Fett und Blutzucker stärker an. Dies kann dadurch bestätigt werden, dass Diabetiker einen sehr hohen Anteil an Arteriosklerose haben, also Menschen mit meist hohem Blutzucker. Lesen Sie in dieser Studie über Menschen, die wie früher leben und im Alter fast keine Herzprobleme mehr haben. Die industriellen Lebensmittelunternehmen haben es auf diesen Bug abgesehen. Chips, Gebäck, Schokolade und die Zugabe von Öl zu fast allem. Smoothies und Säfte sind nicht gut für uns. Bei den Shakes handelt es sich um eine Destillation des gesamten Zuckers aus den Früchten. Wir sollen kauen und sind für diese Fruktosemengen nicht gebaut, wenn die Frucht flüssig ist. Ein weiterer Faktor, der die Tatsache unterstützt, dass unser Körper nicht für Kohlenhydrate zusammen mit Proteinen und Fetten gebaut ist, ist ein unterschiedlicher pH-Wert, der für die verschiedenen Enzyme erforderlich ist, um Kohlenhydrate im Vergleich zu Fetten und Proteinen aufzuspalten. Der Abbau von Fetten und Proteinen erfordert einen höheren Säuregehalt als der Abbau von Kohlenhydraten. Und natürlich können Sie nicht beide Werte gleichzeitig erreichen. Lesen Sie hier, welchen Säuregehalt die einzelnen Enzymaten benötigen. Zum Mischen von Lebensmitteln gehört auch das Trinken von Wasser in der Nähe des Essens. Es ist besser, eine Stunde nach dem Essen oder eine Stunde davor zu trinken. Es gibt keine Studien oder wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu. Daher übe ich freie Gedanken und gehe davon aus, dass die Menschen der Antike nicht immer Wasser zur Verfügung hatten und wir uns daher dazu entwickelt haben, beim Essen nicht zu trinken. Es ist sinnvoll, den Säuregehalt durch Verdünnung des Magensaftes zu reduzieren. Warum gibt es heute keine natürliche Wahl für Sphagnum-Lebensmittel? In den letzten 10.000 Jahren seit der Agrarrevolution gab es eine natürliche Wahl, mit der neuen Ernährung aus Weizen, Milch, Wurzeln und so weiter umzugehen, aber es gibt auch Probleme. In jenen Jahren war nicht jeder dem gleichen Nahrungsmittel ausgesetzt, und erst in den letzten Jahren wurden alle Menschen allen Nahrungsmitteln ausgesetzt. Der Weiße hatte keinen Kontakt zu Reis und die Asiaten hatten keinen Kontakt zu Weizen. Die Schwarzen waren weder Weizen noch Milch ausgesetzt, und es zeigt sich tatsächlich, dass sie viel empfindlicher auf Milch und Mast reagieren als auf Weizen. Eine Diät, die normalerweise nach dem gebärfähigen Alter tödlich ist, wie Weizen, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Rauchen und so weiter, verursacht aber zuvor Leid und hat keinen Einfluss auf die Evolution. Daher ist es auch schwer zu verstehen, dass es nicht an meine Generation A-Person angepasst ist. Früher lag das Durchschnittsalter der Kleinjäger bei 40 Jahren, der Stadtbewohner bei 50 Jahren, so dass die heutigen Krankheiten, bei denen es sich eigentlich um Vergiftungen handelt, scheinbar nichts mit der oben genannten Ernährung zu tun haben. Diese Bevölkerungsgruppen starben oft eher an Infektionen und Gewalt als an den heutigen Krankheiten. Fasten nur am Yom Kippur. Die menschliche Evolution war von vielen Fällen von Nahrungsmittelknappheit geprägt. Studien weisen darauf hin, dass Kalorienrestriktion und Fasten zu einer längeren Lebenserwartung bei Tieren führen können. Madsen et al. 2017, Mitchell et al. 2016. Dank unserer adaptiven Stoffwechselprozesse ist der Mensch auch in der Lage, mehrere Wochen ohne Nahrung zu überleben. In einigen Fällen hat sich gezeigt, dass Fasten bei der Behandlung bestimmter Erkrankungen hilft, DeCarbo und Madsen, 2019. Unser Körper ist jedoch darauf trainiert, zu signalisieren, wann er Nahrung braucht und wann er nicht essen möchte. Deshalb ist es wichtig, auf diese Signale zu achten. Obwohl Fasten einige Vorteile bieten kann, kann es auch zu unnötiger psychischer Belastung führen. Beispielsweise kann ein dreitägiges Fasten, um das Leben um 3 Tage zu verlängern, kein vorteilhafter Kompromiss sein, da es zu 3 Hungertagen führt. Ein praktischerer Ansatz zur Optimierung von Ernährung und Gesundheit könnte die Einführung eines Essfensters oder intermittierendes Fasten umfassen. Gabel et al. 2018. Diese Methode ermöglicht es dem Körper, kurze Fastenphasen zu erleben, ihm gleichzeitig die notwendigen Nährstoffe zuzuführen und übermäßigen psychischen Stress zu vermeiden. 2 Mahlzeiten am Tag mit einem Essfenster von bis zu 10 Stunden. Sie können Logik anwenden und zusätzlich selbst überprüfen, was sich für Sie am angenehmsten anfühlt. Bei einigen Indianerstämmen in der Flachlandregion war es Tradition, 2 größere Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen, eine morgens und eine abends. Dies wurde meist durch kleinere Snacks über den Tag verteilt ergänzt. Diese Praxis wurde teilweise durch ihren nomadischen Lebensstil beeinflusst, der auf der Jagd basierte und von ihnen eine mobile und flexible Nahrungsaufnahme verlangte. In ähnlicher Weise haben einige indigene Gemeinschaften in Afrika, wie die Maasai, die Gewohnheit, 2 größere Mahlzeiten zu sich zu nehmen. A Tag, einer morgens und einer abends. Die Ernährung der Maasai bestand traditionell hauptsächlich aus Milch, Fleisch und Rinderblut. Hockslow. Überprüfe mich selbst. In den Gesetzen für Profit gibt es das Hockslow. Wenn ich auf mich selbst schaue, bin ich am ausgeruhtesten und fühle mich natürlich. 2 große Mahlzeiten am Tag. Normalerweise esse ich 2 Mahlzeiten am Tag. Eine um 6 Uhr morgens und eine weitere um 14 Uhr. Das ist nicht genau, aber normalerweise. Große Mahlzeiten, keine kleinen. Meistens gibt es Sauerteig-Teffbrot direkt aus dem Ofen. Mir ist aufgefallen, dass ich mich bei vielen kleinen Mahlzeiten nicht wach und energiegeladen fühle. Das kann man nicht ignorieren. Wissenschaftliche Studien belegen, dass das Aufessen einen Vorteil hat bis 10 Stunden am Tag, sagen wir von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Essen Sie 2 bis 3 konzentrierte Mahlzeiten pro Tag und warten Sie 5 bis 6 Stunden zwischen den Mahlzeiten, natürlich bei konzentrierten Mahlzeiten. Die Wartezeit zwischen den Mahlzeiten ist die Zeit, in der sich der Magen entleert. Darüber hinaus zeigt die Wissenschaft, dass dies nicht der Fall ist, wenn Sie mindestens 2 Stunden vor dem Schlafengehen nichts essen. Denken Sie logischerweise darüber nach, wie Sie früher gegessen haben. Glauben Sie, dass Sie den ganzen Tag gegessen haben? Es ist wichtig, mindestens 4 Stunden vorher nichts zu essen. Man geht schlafen, dann werden Schlaf und Verdauung viel besser, so haben es auch die Alten gemacht. Zeugnis einer Person, die mit den Indianern in Amerika lebte, ist bekannt, dass sie 2 Mahlzeiten am Tag gegessen haben. Mein Leben unter den Indianern. George Catlin. Nach seiner Aussage waren sie prächtig gebaut, aufrecht und glücklich, inklusive weißer und gerader Zähne, ohne Zahnpasta, und ernährten sich von Büffelfleisch, Mais und Früchten. Das sind natürlich die Inder, die mit der Modernisierung nicht in Berührung gekommen sind. Es gibt auch einen logischen Grund. Im freien Denken suchen wir mit Logik nach den Fakten und denken nicht nur, oh, so haben die Indianer gegessen. Die Logik ist, dass wir beim Essen den Darm verletzen. Genau wie beim Laufen, wenn sie Muskeln und Gelenke verletzen und ihnen Zeit zum Heilen geben müssen. Je verarbeiteter und unnatürlicher das Essen, desto verletzter sind sie. Das Essen im Fenster ähnelt dem Essen in der Vergangenheit, als sie damit beschäftigt waren, Essen zu besorgen und sich um die Unterbringung der Kinder zu kümmern. Aus evolutionärer Sicht ist unser Körper nicht darauf ausgelegt, den ganzen Tag über zu essen, und wir sehen dies daran, dass ein hoher Zuckerspiegel alle Körpersysteme schädigt. den ganzen Tag über zu essen bedeutet zwangsläufig, dass unser Zucker den ganzen Tag über hoch ist, insbesondere wenn wir Kohlenhydrate, Proteine und Fette mischen. Hier sieht man wieder, dass sich Wissenschaft mit Logik und Beobachtungen verbindet und dann gibt es noch einen schönen freien Gedanken. Sind immer die Eltern schuld? Eine praktische Diät für Eltern wie Cornflakes mit Milch ist ganz klar, warum sie beliebt ist. Sie kann es sein, die Zubereitung ist jederzeit möglich. Die Zutaten bleiben im Kühlschrank erhalten und das Geschirr lässt sich leicht reinigen. Das ist natürlich nicht für Kinder geeignet und schadet deren Gesundheit. Unfermentiertes Getreide und Kuhmilch sind für den Menschen nicht geeignet. Es ist erwiesen, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, Nein zu sagen. Daher ist die einzige Möglichkeit, Kinder dazu zu bringen, geeignete Lebensmittel zu sich zu nehmen. Darin, nur Lebensmittel mit nach Hause zu nehmen, die geeignet sind für den Menschen. Möchte der Körper heute überleben, morgen ist weniger interessant. Unser Körper möchte kurzfristig und langfristig überleben. Daher mobilisiert der Körper Mineralien und Vitamine, um Systeme zu unterstützen, die zum kurzfristigen Überleben beitragen. Dies bedeutet, dass Fernsysteme zuerst betroffen sind, wenn ein Mangel an einem bestimmten Mineralstoff vorliegt. Beispielsweise dient Vitamin K der Blutgerinnung und nicht der Vorbeugung von Arterienverkalkungen bei Mangel. Recherche und Interview zum Thema Bruce Ames. Dies erklärt gut, warum Krankheiten nach Jahren des Mangels an Vitaminen und Mineralstoffen entstehen, von denen viele durch Giftstoffe verursacht werden, die die Aufnahme in Pflanzen verhindern. Codename: Nährstofffasern. Ohne Ballaststoffe kommt man gut zurecht und ohne Ballaststoffe ist es noch besser. Sie werden nicht verdaut und verhindern oft die Aufnahme von Mineralien. Eine ballaststoffarme Ernährung der Inui beeinträchtigt sie kaum. Ballaststoffe können denjenigen helfen, deren Ernährung arm an Giftstoffen aus Pflanzen und verarbeiteten Lebensmitteln ist. Es gibt keine Studien, die belegen, dass Ballaststoffe uns bei irgendetwas helfen. Dies ist eine Volkslegende ohne logische und wissenschaftliche Grundlage. Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen enthalten normalerweise viele ernährungshemmende Giftstoffe. Bohnen, Nüsse, Getreide und mehr. In Früchten tragen Ballaststoffe dazu bei, die Aufnahme von Blutzucker zu mildern, und tatsächlich sind reife Früchte an den Menschen angepasst. Neue Stoffe für einen neuen Körper? Aus evolutionärer Sicht macht es Sinn, dass bestimmte Stoffe oder Lebensmittel dem Menschen in der Vergangenheit nicht ausgesetzt waren, dies könnte unserer Gesundheit schaden. Unser Körper hat sich über Jahrtausende hinweg weiterentwickelt, um sich an Nahrungsmittel anzupassen, die den größten Teil unserer Evolutionsgeschichte über verfügbar waren. Plötzliche Ernährungsumstellungen durch Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung und Industrialisierung können die Fähigkeit unseres Körpers beeinträchtigen, diese neuen Substanzen effizient zu verarbeiten und zu verstoffwechseln. Betrachten wir als Beispiele Fructose, Getreide und raffinierte Öle, plus Fructose. Obwohl Fructose ein natürlicher Zucker ist, der in Früchten vorkommt, unterscheiden sich Menge und Form von Fructose in der modernen Ernährung erheblich von dem, was unsere Vorfahren konsumierten. Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, High Fructose Corn Syrup, HFCS, eine hochkonzentrierte Form von Fructose, ist zu einem häufigen Süßstoff in verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken geworden. Die Forschung hat einen übermäßigen Fructosekonsum mit Stoffwechselproblemen wie Insulinresistenz, Fettleibigkeit und nichtalkoholischer Fettlebererkrankung, NAFLD, in Verbindung gebracht. Cohen, L. und Moran, Y. 2017. Softeach, S. Cohen, D. und Kahn, CR. 2016. Diese gesundheitlichen Probleme können auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass Fructose hauptsächlich in der Leber verstoffwechselt wird und überschüssige Fructose dieses Organ überlasten kann, was zu schädlichen Stoffwechselnebenprodukten und Fettansammlungen führt. Plus Getreide. Die landwirtschaftliche Revolution vor etwa 10.000 Jahren führte zu einem weit verbreiteten Wachstum von Getreidekörnern, die heute einen großen Teil vieler moderner Diäten ausmachen. Allerdings hat dieser evolutionär gesehen relativ kurze Zeitraum unserem Verdauungssystem möglicherweise nicht genügend Zeit gegeben, sich vollständig an den Getreidekonsum anzupassen. Beispielsweise kann Gluten, ein Protein, das in Weizen und anderen Getreidesorten vorkommt, bei anfälligen Personen Autoimmunreaktionen auslösen, die zu Zöliakie führen, Lammers, Kilometer, L-U, R, Brownlee, J, L-U, B, Gerard, C, Thomas, K. Und Fasano, A, 2008. Darüber hinaus behaupten einige Forscher, dass der hohe Kohlenhydratgehalt von Getreide zur Entstehung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes beitragen kann. Cordain, L. Eaton, S.B. Sebastian, A. Mann, N. Lindeberg, S. Watkins, Ba. Und Brandmiller, J. 2005, plus raffinierte Öle. Die industrielle Produktion raffinierter Pflanzenöle führte zu einer erheblichen Veränderung der Arten und Verhältnisse der Fettsäuren in der modernen Ernährung. Diese Öle wie Soja, Mais und Sonnenblumenöl sind reich an mehrfach ungesättigten Omega-6-Fettsäuren. Ein hohes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren wird mit einer erhöhten Entzündung und einem höheren Risiko für chronische Krankheiten in Verbindung gebracht. Wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, Simopoulos, AP, 2002. Unsere Vorfahren haben wahrscheinlich ein ausgewogeneres Verhältnis dieser Fettsäuren zu sich genommen, was die allgemeine Gesundheit gefördert und Entzündungen reduziert hätte. Aus evolutionärer Sicht hat die schnelle Einführung neuer oder sich verändernder Substanzen wie Fructose, Getreide und raffinierte Öle in die menschliche Ernährung dazu beigetragen, negative gesundheitliche Folgen. Unser Körper hatte nicht genügend Zeit, sich an diese Veränderungen anzupassen, was bei der Aufnahme dieser Substanzen zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führte. Das ist es, was ich esse, empfohlenes altes Brot, das ich jeden Tag esse, nur einfaches Mehl und Wasser. 2 bis 3 Tage in einer Schüssel ruhen lassen. Für 30 Minuten in den Ofen, Ninja 175 Grad ist besser, geben und es gibt dünnes Brot. Nachdem der Sauerteig da ist, müssen Sie nicht 3 Tage warten, um neues Mehl anzumischen, da die natürliche Hefe bereits im Sauerteig ist und die Arbeit in wenigen Stunden erledigt. Nach einem Tag draußen mit neuem Mehl sollte man die Schüssel in den Kühlschrank stellen, damit sich kein Schimmel bildet. In der Waschmaschine steht eine große Schüssel mit Hefeteig, aus der man jederzeit Teig nimmt und in 25 Minuten frisches Brot backt. Frühstücke, die ich wirklich mag. 2 bis 3 Kochbananen im Ofen. Ninja geht besser für 25 Minuten. 175 Grad, Feigen und Heidelbeeren, Ziegenjoghurt mit Heidelbeeren, Clementinen und Orangen. Lebensmittel sind nicht da und warten nur darauf, von ihnen gepflückt zu werden. Aufgrund der Konkurrenz um Nahrung in der Natur und auch des Überlebensdrangs der Pflanzen gibt es keine Situationen Essen ohne Anstrengung. Wenn es keine Anstrengung gibt, sollten Sie fragen, warum? Ist es giftig? Aus den archäologischen Aufzeichnungen geht hervor, dass der frühe Homo sapiens und seine Vorfahren Knochenmark konsumierten, indem sie die Spuren untersuchten, die auf Knochen verschiedener prähistorischer Stätten hinterlassen wurden. Markierungen auf Knochen, wie Schnittspuren, Schlagspuren und Bruchmuster, können Einblicke in das Verhalten früher Hominiden, einschließlich ihrer Ernährungsgewohnheiten, geben. Schnittspuren auf Knochen weisen darauf hin, dass Steinwerkzeuge verwendet wurden, um Fleisch von den Knochen zu lösen, während Perkussionen stattfanden. Markierungen deuten darauf hin, dass Knochen absichtlich gebrochen wurden, um an das Knochenmark im Inneren zu gelangen. Knochenmark ist eine sehr nahrhafte Nahrungsquelle, reich an Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen. Dieses Verhalten spielte offenbar eine bedeutende Rolle in der menschlichen Evolution und lieferte wichtige Nährstoffe für das Überleben und die Entwicklung. Das menschliche Gehirn entwickelte sich vor der Erfindung des Feuers vor mehreren hunderttausend Jahren. Es scheint logisch, dass der Verzehr des Knochenmarks großer Tiere es dem Menschen ermöglichte, problemlos zu essen energiereiches und leicht zu kauendes Futter ohne Erhitzen, aber sie waren verwirrt. Zwischen Ursache und Wirkung lag der Grund, warum sie Knochenmark aßen, nicht darin, dass es nahrhaft war, sondern darin, dass die anderen Tiere keine Gelegenheit hatten, die großen Knochen zu knacken und der Mensch war in der Lage, sich Werkzeuge zu beschaffen, um die Aufgabe auszuführen. Der Mensch arbeitete hart, um nach Kadavern zu suchen, dann die Knochen zu knacken und an das Knochenmark zu gelangen. Die Mongolen lebten von Fleisch und Milch. Die Mongolen teilten die Nahrung in 2 Gruppen ein. Ulan-Ide waren rote Lebensmittel wie Fleisch, die hauptsächlich im Winter und Frühling gegessen wurden. Zagan-Ideen waren weiße Lebensmittel wie Milchprodukte, die hauptsächlich im Sommer und Herbst gegessen wurden. Gemüse galt als Grasart und wurde Ziegenfutter genannt. Die Mongolen empörten sich sehr darüber, dass Bauern Pflanzen aßen, die im Dreck wuchsen und oft mit Exkrementen gedüngt wurden. Heutzutage ist die Lebenserwartung der Mongolen 70 niedriger als die der Japaner 80 plus. Es macht Sinn, dass dies auf den Zusatz von Mehl, Alkohol und Rauchen zurückzuführen ist, was in der Mongolei weit verbreitet ist, und auch darauf, dass sie nicht essen Obst überhaupt. Wenn er hungrig ist, und er wird nicht trinken, außer wenn er durstig ist. Unglaublich genau. Der Körper versteht es sehr gut, uns Signale zu geben. 3. B. Ein Mensch isst nicht, bis sein Bauch voll ist, aber mindestens etwa ein Viertel seiner Fülle. Und er soll kein Wasser zum Essen trinken, sondern ein wenig und mit Wein vermischt. Und wenn die Nahrung in seinem Darm aufgenommen wird, trinkt er, was er trinken muss. Und er wird nicht viel Wasser trinken, selbst wenn das Essen gegessen wird. Und er wird nicht essen, bis er sich gründlich untersucht hat, damit er nicht gepierst werden muss. Du musst essen, bis du keinen Hunger mehr hast. Jeder Mensch hat eine andere Menge. Wichtig ist, was gegessen wird und nicht wie viel. Der Teil, in dem es wahr ist, dass es nicht gut ist, zum Essen zu trinken, weder davor noch danach. D. Eine Person soll nicht essen, bis sie geht, bevor sie isst, bis ihr Körper anfängt, sich zu erwärmen, oder arbeitet oder beschäftigt ist eine andere Aktivität. Als Faustregel gilt, sein Körper wird reagieren und er wird jeden Morgen berühren, bis sich sein Körper warm anfühlt, und er wird sich ein wenig ausruhen, bis sein Geist zur Ruhe kommt, und er wird essen. Und wenn er nach einem Verrückten in Brühe gebadet hat, dann ist das gut, und dann bleibt er ein wenig und isst. Nicht wahr? Dies ist eine beiläufige Aussage ohne Logik und Wissenschaft. E. C. Wenn jemand isst, sollte er immer auf seinem Platz sitzen oder sich nach links lehnen. Und er soll weder gehen noch reiten, noch seinen Körper berühren, noch schütteln, noch gehen, bis die Speise in seinen Eingeweiden aufgegessen ist. Und jeder, der seinem Essen nachreißt oder verrückt ist, zieht sich schließlich schlimme und schwere Krankheiten zu. Die Logik ist wahr, aber meiner Meinung nach ist sie nicht korrekt und basiert nicht auf Wissenschaft oder Beobachtungen. Und D. Der Tag und die Nacht 24 Stunden. Es reicht aus, wenn ein Mensch 3 Stunden schläft, also 8 Stunden. Und sie werden am Ende der Nacht sein, so dass vom Beginn seines Schlafs bis zum Sonnenaufgang 8 Stunden vergehen und er vor Sonnenaufgang aus seinem Bett stehend gefunden wird. Relativ genau. Mit zunehmendem Alter nehmen die Schlafstunden ab. Bei den Stämmen sind es ungefähr 7 Stunden. 7. E. Eine Person soll weder auf dem Gesicht noch auf dem Rücken schlafen, sondern auf der Seite. Zu Beginn der Nacht auf der linken Seite und am Ende der Nacht auf der rechten Seite. Und er schläft nicht kurz vor dem Essen, sondern wartet nach dem Essen etwa 3 oder 4 Stunden. Und er wird tagsüber nicht schlafen. Stimmt nicht. Der bevorzugte Schlaf erfolgt auf dem Rücken mit angehobenen Knien. So schlafen die Indianer. Es unterstützt den Rücken und die Atmung durch FH und Dinge, die den Darm abführen, wie Weintrauben und Feigen und Erdbeeren und Birnen und Wassermelonen und den Darm von Zucchini und den Darm von Gurken. Eine Person isst sie zuerst, bevor sie isst. Und vermischen sie nicht mit der Nahrung, sondern bleiben ein wenig stehen, bis sie aus ihrem Oberbauch herauskommen, und isst sein Essen. Und Dinge, die den Darm unterstützen, wie Granatäpfel und Aprikosen und Äpfel und Krostamlin. Ich werde sie sofort für seine Nahrung essen, und nicht viele davon. Es gibt nur wenige Früchte, die zum Essen empfohlen werden. Alles, was Durchfall verursacht, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass es für den Menschen nicht geeignet ist. 9. 7. Wenn jemand sowohl Hühnerfleisch als auch Tierfleisch essen möchte, isst er zuerst das Hühnerfleisch. Neben Eiern und Hühnerfleisch esse ich zunächst Eier. Das Fleisch eines dünnen Tieres und das Fleisch eines groben Tieres. Ich esse zuerst das dünne Fleisch. Eine Person wird immer zuerst das Leichte und später das Schwere bevorzugen. Stimmt nicht. Das ist eine Erfindung. 1. 8. An heißen Tagen esse ich kalte Speisen, verwende nicht zu viel Gewürze und esse den Essig. Und an regnerischen Tagen esse ich den Eintopf und viel Gewürz, und ich esse ein wenig Senf und Frühlingszwiebeln. Und auf diese Weise geht er und tut es an den kalten und an den heißen Orten, an jedem Ort und Ort, wie es ihm gebührt. Haseza 11. 9. Es gibt Lebensmittel, die äußerst schlecht sind, und es ist angemessen für A. Ich möchte, dass jemand sie niemals isst, wie den alten salzigen großen Fisch und den alten salzigen Käse und die Trüffel und die Pilze und das alte gepökelte Fleisch und den Wein daraus und einen Eintopf, den man stehen gelassen hat, bis er duftet verflüchtigt ist, und alle Lebensmittel, die extrem übel oder bitter riechen. Diese sind schließlich für den Körper wie das Gift des Todes. Nicht wahr? Fische lassen sich unabhängig von ihrer Größe hervorragend essen. Pilze und Salz im Allgemeinen sollten besser gemieden werden. 12. Und es gibt Lebensmittel, die schlecht sind, aber nicht wie die ersten, die schlecht sind. Daher ist es für den Menschen angebracht, nichts von ihnen zu essen, außer in kleinen Mengen und nach vielen Tagen, und sich nicht daran zu gewöhnen, sich von ihnen zu ernähren oder sie ständig mit der Nahrung zu sich zu nehmen, wie zum Beispiel große Fische, Käse und Milch, das 24 Stunden lang gemolken wurde, und das Fleisch von großen Ochsen und großen alten Ziegen und Bohnen, Linsen und Saphir, und Gerstenbrot, Matzenbrot, der Kohl, das Heu, die Zwiebeln, der Knoblauch, der Senf, und der Rettich. Das sind alles schlechte Lebensmittel. Teilweise wahr. Alle Gemüsesorten, Hülsenfrüchte und Wurzeln sind für den Menschen giftig. Fermentierte Ziegenmilch ist gut für uns. Kuhmilch ist für die meisten Menschen sehr problematisch. 13. Es ist nicht angebracht, davon zu essen, außer an sehr kleinen Mengen und an regnerischen Tagen. Aber nicht an regnerischen Tagen, er wird überhaupt nicht davon essen. Und die Bohnen und Linsen allein, es ist nicht angebracht, sie zu essen, weder an heißen noch an regnerischen Tagen. Und die Delue, wir essen an heißen Tagen ein wenig davon. Hamsata, Yid, 10. Und es gibt Lebensmittel, die schlecht sind und nicht wie diese. Und es sind die Wasservögel und die kleinen Tauben und die Datteln und in Öl geröstetes oder in Öl getränktes Brot und der Grieß, der gesiebt wird, bis kein Geruch mehr darin ist, und die Brühe und das Moreis. Es ist nicht angebracht, zu viel davon zu essen. Und ein Mensch, der weise ist und sein Verlangen bezwingt, seiner Lust nicht folgt und nichts von all dem isst, es sei denn, wir brauchen es als Medizin. Schließlich ist das ein Held. Teilweise wahr. Die Wasservögel und die Tauben sind uns überlegen. 12. 11. Der Mensch wird sich niemals der Früchte der wilden Bäume entziehen und wird nicht viel davon essen, auch nicht trocken, und wir brauchen nicht zu sagen nass. Doch bevor alle ihre Bedürfnisse gestillt sind, wirken sie wie Schwerter auf den Körper. Und die Johannisbrotbäume sind schlecht für die Welt. Und die Chutney-Früchte sind schlecht, und niemand isst sie außer ein wenig an heißen Tagen und in den Chummenläden. Und die Feigen, die Weintrauben und die Mandeln sind ewig haltbar, ob nass oder trocken, und der Mensch isst davon alles, was er braucht, aber sie zu essen reicht nicht aus, auch wenn sie besser sind als alle Früchte der Wildnis. Teilweise wahr. Mandeln sind für uns wirklich giftig. 16, 12. Honig und Wein sind schlecht für die Jugend und gut für die Alten, besonders an regnerischen Tagen. Und an heißen Tagen sollte man 2/3 von dem essen, was man an regnerischen Tagen isst. Honig ist gut für uns. Wein ist nicht gut für uns. 17, 13. Der Mensch wird sein ganzes Leben lang versuchen, seinen Darm weich zu halten, und er wird leicht an Durchfall leiden. Und dies ist eine wichtige Regel in der Medizin. Solange die Sehkraft vermieden wird oder sich nur schwer lösen lässt, kommen viele Patienten. Das ist alles andere als wahr. Das Gegenteil. Wahrscheinlich litt er aufgrund des Gemüses und dergleichen, das er aß, an einer Art Durchfall. Sollte schwer sein. Die Wissenschaft unterstützt das. 18. Und was würde ein Mensch aus seinem Magen verlieren, wenn wir uns ein wenig anstrengen würden? Wenn er ein Mann wäre, würde er morgens salzige Snacks, gewürzt mit Öl, Moreis und Salz, ohne einen Bissen essen. Oder er trinkt Wasser aus Rüben oder Kohlschalen mit Öl, Salz und Gewürzen. Und wenn er ein alter Mann war, trank er morgens Honig mit Wasser vermischt in einer Brühe, wartete etwa 4 Stunden und aß dann seine Mahlzeit. Er wird dies Tag für Tag tun, wenn nötig 3 oder 4 Tage lang, bis sein Magen brennt. Pflanzenöl ist für uns wirklich giftig. 19. YD. Und noch eine Regel, die sie bei der Erschaffung des Körpers gesagt haben. Solange ein Mensch sich viel bewegt und berührt und nicht satt ist und sein Darm locker ist, wird er nicht krank und seine Kraft wird gestärkt, auch wenn er die Speisen der Bösen isst. An. Und jeder, der sicher sitzt und keinen Sport treibt, oder der seine Piercings pausiert oder dessen Gehör schwerhörig ist, selbst wenn er sich gut ernährt und sich gemäß der Medizin ernährt, wird er alle Tage Schmerzen haben und seine Kraft wird nachlassen. Und grobe Nahrung ist wie das Gift des Todes für den Körper eines jeden Menschen, und sie ist die Hauptsache für alle kranken Menschen. Erfindung. Die meisten Krankheiten, die ein Mensch bekommt, sind nur auf schlechte Nahrung zurückzuführen, oder weil er seine Nahrung satt hat Magen und isst grobes Essen, auch gutes Essen. Er, von dem Salomo in seiner Weisheit sagt, hütet seinen Mund und seine Zunge, hütet seine Seele vor Ärger. Sprüche 21,23. Das heißt, er hütet seinen Mund vor schlechtem Essen oder vor dem Fasten und seine Zunge davor sprechen, außer für seine Bedürfnisse. Die meisten Krankheiten entstehen durch die Nahrung, die sie zu sich nehmen, die für den Menschen nicht geeignet sind. Dies ist der richtige Teil. 21,16. Die Art des Badens. Dass eine Person das Bad von 7 Tagen bis 7 Tagen betritt. Und er wird nicht in die Nähe kommen, um zu essen. Und zwar nicht, wenn er hungrig ist, sondern wenn das Essen zu verdauen beginnt. Und er badet seinen ganzen Körper in einer Brühe, die den Körper nicht verbrennt, und nur seinen Kopf in einer Brühe, die den Körper verbrennt. Und dann wird er seinen Körper in Fuscherin baden und dann in Fuscherin aus dem Fuscherin, bis er in der Kälte badet, und er wird überhaupt nicht über den Kopf gehen, weder lauwarm noch gekühlt. Und an regnerischen Tagen badet er nicht in der Kälte. Und er soll nicht baden, bis er schwitzt und sein ganzer Körper erschöpft ist, und soll nicht im Bad verweilen. Aber wenn er schwitzt und sein Körper steif wird, wird es abgewaschen und kommt heraus. Teilweise wahr. Eine kalte Dusche tut uns gut. Wissenschaft und Logik unterstützen das. Eine Mahlzeit auf den Schultern von Riesen, der erste Weg, der mir sehr logisch erschien, war der von Esther Gokel, die sogar über die richtige Haltung schrieb. Aber sie löste das Problem, indem sie sich ansah, wie die Alten saßen und standen. Und das war etwas, woran ich nicht gedacht hatte, aber er war auch ein Genie für die Lösung der Frage. Was sollen wir essen? Was ist für uns im Allgemeinen richtig? Schauen Sie sich an, was die Alten aßen und wie sie sich verhielten und bewegten, nicht um alles zu kopieren, sondern Logik zu verwenden und zu kopieren, was gut für uns ist. Das Buch, das mir erklärt hat, dass es ein Problem mit Weizen geben könnte, nachdem es mir nicht logisch erschien, dass nur einige Menschen empfindlich auf Gluten reagieren, ist Belly of Wheat von Dr. William David. Ich habe es mir auf Audible angehört und es ist auch auf Hebräisch erhältlich. Ein weiteres Buch, das die Wissenschaft hinter Fett und Fleisch erklärt, ist The Big Bluff of Cholesterol. Durch das Buch verstehen wir, dass Fett tatsächlich gut für uns ist von Tieren und nicht von Pflanzen. Und das hängt mit dem zusammen, was die Alten gegessen haben. Wenn es eine Mischung aus Logik und Wissenschaft und historischer Beobachtung gibt, dann bricht es. Und wenn ich dann meinem Cousin aus der arabischen Welt von diesen Büchern erzähle, er wirft mir ein gutes Buch mit dem Titel Das Paradox der Pflanzen von einem Herzchirurgen aus den USA zu. Hier war wirklich ein Durchbruch. Gendry sagte, dass es in allen Arten von Wurzeln, Blättern und im allgemeinen Dingen der Pflanze alle möglichen Giftstoffe gebe, so dass wir sie nicht essen. Gendrys Fehler bestand darin, dass er sagte, dass einige Pflanzen davon auf problematische Weise betroffen seien. Aber die Wahrheit ist, dass alle Pflanzen davon betroffen seien. Er war wirklich ein Vorreiter, aber die Empfehlung im Buch hätte lauten sollen, pflanzliche Nahrung gänzlich zu meiden, mit Ausnahme reifer Früchte und Säure, Einweichen und Keimen, die die Giftstoffe einer Familie deutlich reduzieren. Eines davon sind die Lactane. Es war verrückt überraschend, aber als ich die Giftstoffe recherchierte, fand ich heraus, dass er recht hatte, als ich Pflanzen aus meiner Speisekarte entfernte, die kleinen lästigen Magenschmerzen, ich war völlig verschwunden. Puh, sie sind weg. Dann gab es eine erstaunliche Kombination aus Wissenschaft, Logik und einem persönlichen Experiment an mir selbst, das ist der Knaller in einer kostenlosen Diät. Danach bin ich auf einen Vortrag eines wirklich klugen Arztes aus Australien gestoßen, Paul Mason, der wie ich auf das Richtige und nicht auf den Strom setzt. Er erklärt auf wissenschaftliche Weise, welche Auswirkungen Pflanzengifte auf unseren Körper haben. Sein Weg unterscheidet sich von meinem, weil er nur auf Wissenschaft basiert, ohne viel Logik und Evolution. Ich kombiniere alles, obwohl ich in den biologischen Wissenschaften schwach bin. Aber ich weiß, wie man Weise wie Paulus erkennt, der an einer eucharistischen Universität hervorragende Leistungen erbracht hat, Australien. Und ja, diese Dinge sind wichtig und sagen viel aus. In jedem Buch, das ich gelesen habe, ein Vortrag aus dem Internet, ist das Hören normalerweise zu 70% wahr und zu 30% falsch. Es bedarf einer ernsthaften Diagnose, um aus jedem Buch was zu entnehmen stimmt. Und so habe ich Free Nutritune zusammengestellt. Ein schöner Test für Lebensmittel. Sauer oder scharf? Wenn die Antwort ja ist, dann ist es ein kostenloses Lebensmittel und für den Menschen geeignet. Natürlich ist es besser, sie gekocht zu essen. Dies dient jedoch lediglich der Überprüfung, ob das Lebensmittel für den Menschen geeignet ist. Dies bedeutet nicht, die anderen Lebensmittel nicht zu essen. Es ist lediglich ein Hilfsmittel, das verdeutlicht, was für uns geeignet ist. Im Vergleich zu mehreren Millionen Jahren in der Evolution begann der Mensch erst in den letzten paar hunderttausend Jahren, Feuer zu nutzen. Wenn ein bestimmtes Lebensmittel nicht ohne Kochen oder Erhitzen verzehrt werden kann, bedeutet dies, dass es, vor kurzem, in unsere Ernährung aufgenommen wurde, wie zum Beispiel Brot, Pflanzen usw. Alle Arten von Fleisch können roh verzehrt werden. Daher sind sie für den Menschen geeignet. Reife Früchte, keine Maßnahmen erforderlich, daher für den Menschen geeignet. Fisch, essbarer beweglicher Fisch, daher für den Menschen geeignet. Getreide, kann nicht gegessen werden, sie ohne kochen oder backen. Daher nicht für den Menschen geeignet. Blätter, bitter oder sauer, daher nicht für den Menschen geeignet. Nüsse, etwas bitter, daher nicht für den Menschen geeignet. Hülsenfrüchte, hart und bitter ohne kochen und auch giftig, daher nicht für den Menschen geeignet. Milch, das kannst du Trinkmilch direkt von der Ziege, daher für den Menschen geeignet. Auch Kuhmilch, aber viele Menschen reagieren empfindlich darauf, weil sie sich von der Milch unterscheidet, die sie seit Jahrtausenden trinken. Gemüse, meist bitter oder ungekocht scharf, für den Menschen nicht geeignet.